Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und direkt eine Korrektur zum Intro. Zum ersten Mal in der Geschichte heute nicht von und mit David Hein, denn David nimmt sich immer noch eine Auszeit. Deswegen probieren wir heute mal eine Art Pausenfüller zu machen. Und zwar kommt die Idee tatsächlich von dem Gast, der heute hier ist.
Pausenfüller ist, glaube ich, das Netteste, wie ich jemals angesprochen wurde. Ja, ich bin's, Marcel. Hi, ich habe schon mal mitgemacht. Hier Ende November war das, glaube ich. Und ich hatte die letzte Folge des letzten Jahres auch ein bisschen schockiert gehört, so die letzten Minuten, wo David so ein bisschen auch ausgepackt hat, wie es ihm so geht. Und da dachte ich mir, falls ihr trotzdem Bock habt, eine Folge zu machen, würde ich mich bereit erklären und da bin ich.
Ja, super. Du hast mich wirklich proaktiv angeschrieben und meintest, hey, falls ihr irgendwie das doch machen wollt. Wir sind eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen, dann haben David und ich drüber gesprochen. Und vor allem, da viele von euch uns jetzt auch auf Twitter angeschrieben haben und gesagt haben, also wir gehen gleich die Themen durch, es ist richtig viel passiert. Ja. Da ist man einmal kurz nicht da und die ganze Welt fängt an zu brennen und der dritte Weltkrieg bricht aus und alle YouTuber hören auf mit YouTube. Es war Chaos im letzten Monat. Und auf Twitter kommen quasi täglich irgendwelche Menschen rein, wo Leute sagen, schade, dass die Lästerschwestern Pause machen. Ich hätte mich voll über eure Meinung gefreut. Und David und ich haben jetzt entschieden, weil David tatsächlich immer noch ein bisschen mehr Pause braucht, das will ich ihm und wollen wir ihm auch auf jeden Fall gönnen. Deswegen, bis es ihm besser geht, und ich glaube, das können alle verstehen, manchmal braucht man einfach so ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Social Media Detox und so weiter. Gucken wir mal, wie es ihm besser geht. Drückt ihm alle die Daumen, dass er bald gesund wird. Und dann gucken wir, wie es mit dem Podcast weitergeht. Aber bis dahin haben wir gesagt, wir gucken jetzt mal, dass wir so ein bisschen die Themen trotzdem behandeln. Dann vielleicht mit Gästen, so wie jetzt mit Marcel. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Ich kann natürlich verstehen, wenn einige sagen, so, hey, es ist jetzt anders als sonst, weil es fehlt natürlich 50% dieses Podcasts. Aber zumindest mit Marcel, der kam ja beim letzten Mal auch sehr gut an, haben wir vielleicht die Möglichkeit, hier so ein bisschen die Zeit zu überbrücken und die Themen trotzdem nicht hinunterzufallen, denn viele von euch wissen ja einfach gar nicht, was passiert ist. Ich gehe mal kurz die Themenliste durch.
Die ist lang, die ist sehr lang.
Seitdem wir in der Pause sind, wurde J.K. Rowling gecancelt, Julian Bam hat aufgehört und ist Twitch-Streamer geworden, der WDR hat einen riesigen Shitstorm gehabt, Ape Crime ist zusammengebrochen und da gab es dann erste Aussagen von den Beteiligten. Der dritte Weltkrieg hätte fast angefangen, Australien ist abgebrannt und von diesen Themen bisher das Schlimmste, Kartoffelsalat 3 wurde angekündigt. dann haben wir noch JP Performance, der den Klimawandel geleugnet hat. Miguel Pablo hat offengelegt, da kannst du, glaube ich, gleich viel zu sagen, weil du kennst ihn ja auch gut persönlich, dass sein Outing fake war. Und noch so ein paar andere Themen. Das ist nur die Oberfläche des Ganzen.
Also, das alles in 3 Wochen.
Das ist also wirklich krass und deswegen glaube ich ganz gut, dass wir hier wieder da sind. Bevor wir richtig loslegen, Leute, es ist 2020. Was muss kommen? Hashtag Werbung, eine BookBeat-Platzierung. Denn auch in 2020 gibt es immer noch
das
Netflix der Hörbücher. Wir haben schon auf Reddit ganz viele Einsendungen bekommen, die so Außenwerbungsplakate von BookBeat fotografiert haben und meinten so, jetzt seid ihr mal nicht da, jetzt müssen die schon Außenwerbung machen, weil es keinen Podcast mehr gibt. Deswegen auch zum Anfang des Jahres natürlich Shoutout an die treuesten Kooperationspartner in der Geschichte von Kooperationen, Lästerschwestern und BookBeat. Wenn ihr Bock auf Hörbücher habt, dann könnt ihr bei BookBeat euch komplett alles geben, egal welches Genre euch gefällt. Bei BookBeat gibt es so viel Auswahlmöglichkeiten. Unter anderem, ich habe jetzt mal so ein bisschen reingeguckt, 2 neue YouTuber-Bücher, die gerade in den Trends waren. Nämlich einmal das Buch von Joyce Ilk. Hätte ich das mal früher gewusst. Das kann man sich anhören. Von ihr gesprochen auch als Hörbuch. Und von Hatice Schmidt. Kennst du die?
Die kenne ich auch, ja.
Ja, super coole Frau. Die hat ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Zufall, wo es so ein bisschen um ihren Erfolg auch geht. Und das, was ich überhaupt nicht wusste über sie, in dieser Beschreibung dieses Buches, bin ich direkt aus dem Stuhl gefallen. Da steht drin, wie sie sich hochgearbeitet hat als Mitglied einer Mädchengang der härtesten Schule Deutschlands bis hin zum Beauty Star. Und ich dachte so, was?
Oha.
Die war in einer Mädchengang?
Bordstein zu Skyline quasi.
Ja. Ja. das ist, also kann mithalten mit Montana Blacks Buch vom Junkie zum YouTuber, was es da übrigens auch gibt. Also ganz viel Auswahl und wenn ihr jetzt Bock habt, BookBeat zu probieren. Dann könnt ihr das am besten machen unter bookbeat.de/Lästerschwestern mit der AI oder mit dem Code Lästerschwestern und könnt es einen Monat kostenlos ausprobieren. Und kommen wir direkt zum ersten Thema, zu dem du auch echt eine Menge beitragen kannst. Das ist das Thema der letzten Wochen. Das ist das Thema, das ist eigentlich das erste Thema 2020. 2020 hat direkt so angefangen. Miguel Pablo ist doch nicht homosexuell. Er hatte sich im letzten Jahr geoutet. Ich weiß gar nicht, das Video, in dem er das gemacht hat, ist über einen Monat, wahrscheinlich schon über 2-3 Monate her.
Ne? Nee, ich glaube, das war relativ Anfang Dezember. Habt ihr eigentlich schon drüber gesprochen auch?
Ja.
Ihr hattet drüber gesprochen.
Also Okay. Ich weiß nicht, ob wir intensiv drüber gesprochen hatten, aber es war auf jeden Fall, es gab den Podcast zu dem Zeitpunkt noch aktiv, als das Thema war, ja.
Das war pünktlich Anfang Dezember, da wo auch die AdSense-Einnahmen meistens ganz gut laufen, sagen ja böse Zungen, behaupten das, ja. Du hast am Anfang gesagt, ich kenne Miguel gut persönlich, also uns nach wie vor ist unser einziges echtes Aufeinandertreffen das, wo er den Dennis Bro an die Wand gedrückt hat und ich die Polizei rufen musste, weil er da voll auf seiner Psychose war. Deswegen gut kennen ist so eine Sache. Was aber sehr interessant ist, und das ist jetzt kein Witz, ich habe mit seinen Kollegen guten Kontakt und der hat wirklich auch alle seine Kollegen verarscht. Also das heißt, die dachten auch alle, sogar seine besten Freunde dachten auch bis zum letzten Zeitpunkt eigentlich, er ist wirklich schwul.
Ja, also um es nochmal kurz zusammenzufassen, er hat ein Video gemacht, wo er sich quasi geoutet hat, tatsächlich auch zusammen mit seinem Freund. Dann kam dazwischen nochmal ein Video, wo dann schon Leute anfingen, das ein bisschen aktiver zu bezweifeln. Da hat er dann, ich glaube, mit ABK zusammen oder sowas so ein Video gemacht, wo er sagte, so, das ist jetzt mein neuer Freund oder so. Also es war irgendwie so ein bisschen skurriler, weil dann da Leute schon dachten, ja, okay, das ist jetzt offensichtlich ein Prank, der macht sich jetzt darüber lustig. Und jetzt kam halt das Video, wo er sagt, ich habe euch alle angelogen, mein Outing war fake. Und das ist natürlich super dramatisch, denn ich glaube, am Anfang, als er sich geoutet hat, und ich weiß gar nicht, ob wir da bei den Lästerschwestern drüber gesprochen haben, vielleicht gerade deswegen nicht, war mein Gefühl, ey, ich wünsche ihm alles Gute, weil er hat ja wirklich viel Scheiße erlebt bisher, war wurde eingewiesen in eine Anstalt wegen psychischer Krankheit und hatte wohl auch Probleme mit Drogen, wenn man den Videos, die seine Familie dann irgendwie auch dazu ein Thema gemacht hat. Und deswegen dachte ich so, hey, vielleicht kann er jetzt endlich er selbst sein. Und vielleicht ist Teil seiner Probleme auch gewesen, dass er bisher unterdrückt hat, wer er wirklich ist und dass er irgendwie nicht das Gefühl hatte, er kann mit seiner Sexualität irgendwie offen umgehen oder sowas. Und hab eigentlich gedacht, so, hey, vielleicht ist das ja jetzt genau das, was er sich irgendwie, oder was er öffentlich oder das Outing oder sowas, dass er das gebraucht hat, um irgendwie so ein bisschen im Reinen zu sein oder so, keine Ahnung. Aber nö.
Man hat es ihm halt gewünscht sozusagen. Ja, also man hat ihm gewünscht, dass es so ist. Und dass das vielleicht ja auch so ein Puzzleteil ist, was gefehlt hat zu seiner makellosen Psyche sozusagen. Das Problem war jetzt leider, dass ich es ein bisschen andersrum erlebt habe. Ich habe es nämlich so erlebt, dass ich am Anfang gezweifelt habe. Und ich glaube, das, was er auch ja der großen Masse falsch getan hat sozusagen, was er da falsch gemacht hat, war, er hat es dann nach und nach immer mehr versucht zu verifizieren und zu bestätigen. Und das hat es für mich jetzt auch so verwerflich gemacht. Also er hat dann noch 3-4 Videos nachgelegt, wo er wirklich betont hat, es stimmt wirklich und ich bin wirklich schwul. Und das hat er immer wieder gesagt. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was die Leute ihm auch übel nehmen. Zum Beispiel habe ich ihn auch relativ früh verteidigt, weil ich ja auch komplettes Hasse, wenn Leute homophobe Aussagen machen, weil ich komplett der Meinung bin, jeder soll das machen, was er machen will. So, das ist absolut, wir leben im 21. Jahrhundert. So, wenn das nicht Standard ist, dann weiß ich es nicht. Und viele fühlen sich halt auf den Schlips getreten, weil er halt am Ende jetzt auch bei seinem Outing-Outing-Video sozusagen, also ich bin nicht schwul, hat er ja am Anfang die Kussszene gezeigt und hat gezeigt, wie sie dann im Original aber eigentlich gelacht haben, nachdem die aufgenommen wurde. Und durch solche Sachen, da spielst du dich einfach ins schlechteste Licht so. Und da hat er auch zum Beispiel Simon Unge, der ihm auch immer verteidigt hat, ist ja auch mies in den Rücken gefallen. Und da gab es jetzt auch wieder Reaction-Videos mit über 1 Million Views, so wie YouTube halt gerade ist so. Aber da muss ich auch sagen, und ich bin eigentlich immer, was auf YouTube angeht oder abgeht, sehr tolerant, weil ich ja selber auch keine weiße Weste habe. Aber das war einer zu viel, finde ich. Das war einer zu viel.
Ich glaube, weil das Thema dann doch leider immer noch so heikel ist für so viele Menschen. Also auf YouTube ist es ja immer noch ein Thema, dass du, ich meine, ich weiß nicht, wie lange das Outing von jemandem wie Melina Sophie zum Beispiel zurückliegt. Also es gibt ja immer noch YouTuber, die sich sehr spät in ihrer Karriere erst outen, weil sie irgendwie vorher das Gefühl haben, also entweder es geht keinen an oder weil sie vielleicht wirklich Angst hatten. Das ist eine Sache, mit der man, glaube ich, als homosexueller Mensch oder auch darüber hinaus manchmal noch Angst haben muss, dass man eben denkt, okay, wenn ich den Leuten jetzt sage, ich glaube, im Fußball zum Beispiel war das im letzten Jahr auch Thema, dass da irgendwie homosexuelle Fußballer das Gefühl hatten, sie konnten nicht sagen, dass sie homosexuell sind.
Beim Fußball ist es, glaube ich, ganz krass, weil beim Fußball hast du, glaube ich, auch einfach noch eine Zielgruppe, die, glaube ich, relativ intolerant ist. Und du hast, glaube ich, auch Mitspieler, die das nicht ganz cool finden würden dann auf einmal. Es ist halt einfach schade, dass es so ist, aber es ist, glaube ich, auch so. Und ich glaube, dass es bei Miguel auch so ein bisschen der Punkt ist. Ich weiß auch von ihm, er hat eine sehr, sehr große männliche Zuschauerschaft. Sprich, das ist leider so, also mir ist es wirklich so aufgefallen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier repräsentativ ist oder so, aber ich bin der Meinung, dass junge Männer noch mehr Probleme damit haben, dass es sowas gibt. Und das kommt mir zumindest so vor. Und ich glaube, deswegen hat sie noch eine Ecke härter getroffen, das Ganze. Ich glaube, bei Melina Sophie damals zum Beispiel wurde das Ganze total positiv. Oder ich glaube, es wurde relativ positiv aufgenommen damals. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie sicherlich auch eine gute Portion Hass in den Kommentaren sicherlich auch abbekommen hat, weil du Idioten hast du im Internet sowieso immer.
Ja.
Aber er sagt in seinem Video, wo er sagt, dass das Outing fake ist, sagt er, das wäre eigentlich nur ein soziales Experiment gewesen, was wir gerade zum Thema Homosexualität auch in YouTube Deutschland jetzt nicht das erste Mal hatten. Es gab ja diesen ganz bekannten Fall vor 2 Jahren mit Mert.
Ja, ich glaube schon 4 Jahre her sogar.
4 Jahre
ist ja, das ist ewig her. Ja. Der Gay-Prank, der legendäre. Der dann doch erst Entschuldigungsvideo und dann am Ende war es dann doch ein soziales Experiment. Ja. Das war wirklich, aber da muss man dieses Mal sagen, Miguel hat in seinem Video gesagt, und das glaube ich ihm sogar, dass es Aufnahmen gab währenddessen. Sprich, das ist so, aber das könnte auch sein, dass er es für sich selbst als Backup gemacht hat, falls er es auflösen muss, dass er dann diese, in Anführungszeichen, Doku noch raushauen kann. Ich würde ihm aber empfehlen, die noch hochzuladen, weil das könnte ihm eventuell ein bisschen was wenigstens retten, meiner Meinung nach.
Aber also macht das deiner Meinung nach einen Unterschied? Weil für mich ist es, also zu sagen, generell ist das Thema, weil ich glaube, Leute, die nicht aus der LGBTQ-Community kommen, für die ist es relativ schwierig einzuschätzen, wie vielen Menschen es dann doch immer noch, also gerade wenn du jetzt, ich meine, wir wohnen in Berlin, ja, aber ich glaube, gerade wenn du irgendwie in Bayern auf dem Dorf wohnst oder sowas, oder auch nicht mal in Deutschland, in anderen Ländern, wo es ja nochmal ganz anders aussieht, ist das Thema Outing nochmal ein ganz anderes. Und ich glaube, egal, ob das jetzt, also ob er quasi Beweise hat, dass es ein soziales Experiment war oder nicht, zu dem Thema ein soziales Experiment zu machen und auf YouTube Platz zu treten, halte ich generell schon für schwierig. Er sagt in seinem Outing-Video, okay, ich wollte halt den Leuten zeigen, wie viel Homophobie es dann doch noch in meiner Community gibt. Aber darauf geht er eigentlich gar nicht so richtig ein. Also er ist jetzt nicht so, als würde er jetzt plötzlich Leute an den Pranger stellen. Deswegen glaube ich, also ich bin der Meinung, kannst du gerne sagen, wie du das siehst, dass ich, egal welchen Hintergedanken er hatte und ob es da Material gibt oder nicht, oder was sein Plan war und ob er es dann einfach, er sagte in dem Video, er hätte es einfach zu lange hingezogen, er hätte es einfach viel schneller auflösen sollen. Ich bin der Meinung, egal was sein Plan war, die Idee ist einfach dumm und es wirkt halt gerade im Kontext, den du schon meintest vorhin, mit Anfang Dezember auch einfach richtig geldgeil.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es hätte schon einen Unterschied gemacht, wenn das zweite oder dritte Video oder das zweite Video eigentlich die Auflösung gewesen wäre. Weil da war wirklich krass, also das fand ich wirklich auch erschreckend, weil ich habe ja das erste Video abgekauft und ich fand das erste Video auch relativ plausibel. Es gab den Kuss und so weiter und so fort und das hat man halt dann geglaubt, also ich zumindest. Und dann war trotzdem das Feedback so krass negativ und deswegen hätte man da schon Leute an den Pranger stellen können, aber es dann noch mit 4, 5 weiteren Videos auszuschlachten und jetzt 1,5 Monate später zu kommen mit, ja, es war ein soziales Experiment, das ist für mich der Fehler, der Zeitfaktor. Ich glaube, mit dem zweiten Video hätte er es direkt rausgehauen, hätte man da was retten können, aber die ganze Sache, sich zu outen, wenn man nicht schwul ist für Klicks, was es dann letztendlich trotzdem bleibt, ist natürlich absolut nicht in Ordnung, klar.
Ich bin mal gespannt, wie das für ihn weitergeht, denn ich, also jetzt in den letzten Jahren, aber eigentlich auch schon seit immer, ist das Thema so Outrage-YouTuber zu sein, bei ihm ja eigentlich Programm. Also ich glaube, dass er viel von dem, was er tut und viel von dem Erfolg, den er hat, ja eigentlich daraus zieht, dass er genau solche Aktionen macht. Und die Frage ist, wird er dafür belohnt? Denn das Video war Platz 1 in den Trends bei YouTube. Wurde unter anderem von Alexi Bexi angeprangert, der dann direkt YouTube angetweetet hat und meinte so, hey, wollt ihr das nicht aus den Trends löschen? Weil das ist nämlich so ein bisschen das Problem. Er hat nämlich jetzt tatsächlich ja gezeigt, dass er damit erfolgreich sein kann.
Aber langfristig gesehen, du weißt es selber, wir kommen auch so ein bisschen aus der Industrie, wir kennen uns da aus, du noch mehr als ich. Langfristig, klar, ein paar Klicks kannst du damit abstauben, aber bei wie vielen Firmen ist er jetzt geblacklistet? Mit wie vielen Firmen wird er niemals arbeiten können? Das ist unendlich. Also das ist es ist der finanzielle, und er hat selber gesagt in seinem Video, ich habe letztes Jahr so wenig Geld verdient, das war auch ein Grund, warum ich es gemacht habe. Diese Worte kamen von ihm. Aber das war ja jetzt wirklich der finanzielle Sargnagel, der letzte. Weil du kannst dir, natürlich könnte er jetzt irgendwann, wenn er sich da rausrettet, was ich nicht glaube, mit Merch oder so irgendwie noch ein bisschen Geld machen. Wir wissen alle, AdSense macht uns nicht reich, so. Aber die dicken Koops, die YouTuber einfach auch brauchen, um zu überleben, die werden bei ihm nicht mehr kommen. Außer mit irgendwelchen Kack-Brands vielleicht, denen das egal ist. So. Ja. Aber das ist eine Sache, die vergessen, glaube ich, auch viele Leute. Also das ist sehr kurzfristig der Erfolg, aber langfristig wird es nichts bringen.
Ja, diverse Mobile Games aus Russland, die sind dann.
Die könnte man dann noch abarbeiten, ja.
Ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, vielleicht erwähnen wir es kurz. Und zwar quasi direkt nachdem wir das Jahr beendet haben, wurde J.K. Rowling gecancelt. Ein weiterer Shitstorm im Internet. J.K. Rowling war, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal Thema, die Autorin von Harry Potter. Und zwar hat die einen Tweet gemacht, der von sehr vielen Leuten als transphob interpretiert wurde. Und zwar gab es in England so einen Fall, wo eine Frau sich sehr vehement dafür eingesetzt hat, dass Transfrauen keine Frauen sind und deswegen auch nicht die Rechte einer Frau in gewissen Schutzbedingungen und so weiter zugesagt bekommen sollen. Und die ist dafür gefeuert worden, dass sie solche Aussagen gemacht hat. Das ging vor Gericht und das Gericht hat ihrem Arbeitgeber Recht gegeben und hat gesagt, ja, wenn du solche transphoben Sachen raushaust, dann darf der Arbeitgeber dich dafür feuern. Und dann hat J.K. Rowling getweetet, hey, ne, seid, wer ihr seid, liebt, wen ihr wollt, zieht euch an, wie ihr wollt, aber kann auch nicht sein, dass eine Frau dafür gefeuert wird, einfach dafür, dass sie erkennt, was ein Geschlecht ist.
Oh.
Und das ist natürlich, also im Englischen hat sie das Wort Sex gesagt. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, der Unterschied zwischen Sex und Gender ist im Englischen ja auch nochmal, ich glaube, ein bisschen feiner. Ich gebe im Deutschen sicherlich auch also Geschlecht und Sexualität werden, ich weiß nicht, was die richtige Sache im Deutschen wäre. Aber auch da wieder mal richtig auf den Sack bekommen. Das ist bei ihr natürlich super spannend, weil sie hat jetzt dafür auf den Sack bekommen, dass sie transphob ist, hat aber auf der anderen Seite in der Vergangenheit auf den Sack bekommen dafür, dass sie im Nachhinein gesagt hat, Dumbledore wäre schwul. Also auch da wieder mal von beiden Seiten Ärger bekommen.
Ja, also das ist wieder so ein Ding. Ich kenne J.K. Rowling halt auch meistens aus solchen Tweets wie in der Schlacht um Hogwarts hatte Ron in der rechten Hosentasche im Übrigen ein Taschentuch. So dieses
hinterher nachträglich ja, genau. Die Geschichte verändern.
Ja. Genau. Aber das finde ich auch schon krass, weil sie ja eigentlich jemand ist, der formulieren kann, was ich ihren ganzen Bestsellern mal ja quasi glauben sollte, aber das ist natürlich wirklich krass, wenn du dich dann halt so im Wort vergreifst sozusagen, weil das geht halt heutzutage nicht mehr. Gerade sowas auf Twitter rauszuhauen, wenn du so eine Reichweite hast, ich weiß nicht, ob man zu, wenn es ihre Meinung ist sozusagen, weiß ich nicht, ob man sie in der Form dann, ob man sich nicht einfach auch für sich, auch wenn man einmal clever zu sein, sparen sollte. So, ich finde die Meinung an sich schon nicht richtig sozusagen, aber ich finde es, weiß ich nicht. Also sowas zu tweeten, verstehe ich einfach nicht.
Ich glaube, was da auch viel mitgespielt hat, ist ja dann zusätzlich nochmal, also auch, dass das ohne Kontext ist es auch schon eine dumme Aussage, aber in dem Kontext, dass es ja darum ging, dass gesagt werde, Transfrauen sind nicht schutzbedürftig, weil es ja eigentlich Männer sind. Also wir hatten bei Loot für die Welt dieses Jahr eine Transfrau dabei und die hat da auch innerhalb des Livestreams sehr gut erklärt, finde ich, warum gerade transsexuelle Menschen sehr schutzbedürftig oft sind, weil es ja genau, die sind, also genauso wie Frauen auch, aber die oft Opfer von Gewalt werden, weil sie gerade natürlich dadurch, dass sie für viele in der Gesellschaft leider dann doch noch nicht akzeptiert werden, halt dann auch oft zum Beispiel Gewalt erfahren.
Und so ja.
Also deswegen, ja, war auch eine spannende Sache. Kommen wir mal zum nächsten Shitstorm. Der WDR hat einen Song gemacht zum Thema Umwelt. Und zwar die Umwelt. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, dieses bekannte Kinderlied, umgetextet auf Meine Oma ist eine Umweltsau. Und haben dafür richtig auf den Sack bekommen. Das Thema ist jetzt auch schon richtig durch. Ich würde es nur mal anreißen, der Vollständigkeit halber, weil wieder auf Twitter ein Shitstorm.
In welchem Kontext ist da Umweltsau gemeint? Also ist es, meine Oma ist eine Umweltsau, heißt, meine Oma tut Schlechtes für die Umwelt.
Genau, also es ist halt, ne, mit dem Kontext, ne, fährt im Hühnerstall Motorrad, da ging es halt um, ne, also dass die ältere Generation häufiger, also das Ding ist, dieses ganze Ding hat einen riesigen Shitstorm bekommen, der WDR selber hat das Video zurückgenommen, der Intendant hat irgendwie selber sich dafür entschuldigt. Also es war so ein bisschen seltsam, weil die ganzen Beschwerden halt aus so einer rechten Ecke kamen und es dann auch Demos vor dem WDR-Gebäude gab, wo so Sachen gesungen wurden wie deutsche Oma über alles.
What the fuck?
Also richtig krass. Und dann haben natürlich viele Leute, auch viele Comedy-Autoren haben sich dann zum Beispiel zusammengeschlossen, also Autoren von Extra 3 und Heute Show und so, zusammengeschlossen, um dann zu sagen, so, hey, ihr könnt doch nicht einfach so Satire, Comedy löschen, nur weil Leute das nicht lustig finden und sich davon kritisiert finden. Und das, dann ist halt so ein ganzer Battle entstanden, zwischen so, sind das jetzt die Rechten, die quasi hier gegen Klimakampagne machen und darf sogar jetzt schon Recht bekommen, sogar von den Öffentlich-Rechtlichen, den Leuten, die sagen, ja, aber Klimaschutz ist wichtig und sich dagegen gehalten haben. Dann ist das wieder so eine riesige Debatte geworden. Super lustig, weil wieder ähnlich wie bei dem Greta Thunberg fährt Deutsche Bahn-Thema aus dem letzten Jahr, wieder mal nur um diesen Streit als solches ging und nicht um das eigentliche Thema, ja. Nämlich, ja, sollten wir nicht eigentlich mehr machen, um unsere Umwelt zu schützen. Also ich finde es super spannend, wie diese Debatten sich in letzter Zeit immer wieder darum drehen, lieber die Einzelpersonen, die irgendwelche Entscheidungen getroffen haben oder die irgendwas gesagt haben und so weiter, fertig zu machen und auch von allen Seiten fertig zu machen. Weil dann, ne, es gab jetzt gerade übrigens hier eine geile Videoempfehlung von Bohemian Browser Ballet, das letzte Video. Ich glaube, es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme das letzte Video. Sehr zu empfehlen. Da geht es darum, um genau diese Debatte, dass plötzlich jeder jeden irgendwie beleidigt. Mhm. Und die eigentlichen Leute, die uns allen Böses wollen oder dem Klima Böses wollen und so weiter, die ziehen einfach so dran vorbei und können machen, was sie wollen, während die, die eigentlich auf derselben Seite sind, anfangen, sich gegenseitig anzukacken.
Ja, das ist ja so eine richtige Stellvertreterkriege quasi, weil du hast dann ja, du diskutierst ja 0,0 um den Sachverhalt, sondern nur, okay, gut, man muss auch sagen, Twitter ist eh so eine Streitplattform, da kann man sich eh sofort streiten, aber es geht dann ja auch nur noch, ich finde auch krass, es geht immer in diese Alles-oder-Nichts-Richtung. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand tweeten würde, seit neuestem trenne ich Müll, und dann würde jemand dazu schreiben, ja, du solltest es aber schon seit 30 Jahren machen und so, als ob er dann quasi, als ob diese Sache dann nichts mehr wert wäre, das zu tun. Und das geht ja auch immer ganz schnell, und dann gibt's immer sofort zwei Lager. Ich finde sowieso ganz krass, ich folge, seit wir damals Martin Schulz interviewt haben, folge ich ihm auf Twitter. So, das ist, glaube ich, auch der einzige Politiker, dem ich zurzeit folge. Und es ist kein Witz, unter jedem seiner Tweets, egal was, egal wie positiv sie sich auch anhören, ich bin nicht in der SPD oder so, um Gottes Willen, ne? Also ich habe dazu quasi keine öffentliche Meinung, aber unter jedem Tweet, egal was, es wird jedes Wort im Mund umgedreht und es wird immer irgendwas gehatet und dann kommt die andere Fraktion, die Leute streiten sich und es geht dann auch wieder mal null um das, was im Tweet steht. Das ist halt einfach immer so.
Es ist, da ist, glaube ich, das Internet einfach ein super gefährliches Mittel, uns alle gegeneinander aufzuspielen. Weil jetzt gerade gab es das auch tatsächlich in der YouTube-Community. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab so einen kleinen Beef zwischen Iblali, Stay, Hand of Blood.
Ja, habe ich sogar gelesen.
Dem Rick von den Space Frogs. Und zwar, ich glaube, es fing damit an, dass der Rick von den Space Frogs einen Tweet retweetet hat zum Thema Rassismus. Und da ging es darum, dass jemand gesagt hat, hey, nur Person of Colors dürfen was zum Thema Rassismus sagen, weiße Menschen haben keine Ahnung davon. Und daraufhin hat er das retweetet oder kommentiert mit, das finde ich rassistisch, ups. Ne, so von wegen, ich bin ja weiß, darf ich eigentlich nicht sagen. Daraufhin haben 3 Plus, war da auch noch dabei, der Rapper, das du den kennst, der war auch mal in der YouTube-Szene gut unterwegs vor einiger Zeit. Der und Iblali haben dann so die Stellung bezogen, Rick von den Space Frogs anzukacken, dass er sowas nicht sagen soll, während Iblali dann die Position eingenommen hat, dass er sehr wohl diese Meinung des Tweets, die Rick zitiert hat, vertritt, nämlich, dass weiße Menschen über Rassismus nicht sagen dürfen, weil sie es nicht erfahren. Und daraufhin hat Stay dann Iblali angekackt dafür, dass er sowas verbreitet, weil das wäre seiner Meinung nach auch falsch. Und dann haben sich, also es haben wirklich Leute, von denen, dann Hand of Blood hat sich dann eingeklinkt, indem er dann die Wikipedia-Definition von Rassismus reingeschmissen hat, wo da drin stand, ja, es geht eigentlich um einfach nur die Diskriminierung basierend auf deiner Rasse. Ja. Und dann ist da wieder was drumherum entstanden. Und am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass 5 YouTuber, von denen ich jetzt einfach mal meine Hand ins Feuer legen würde, dass keiner von denen nur ansatzweise rassistisch ist, dass keiner von denen in irgendeiner Form das vertreten würde und dass sie eigentlich alle auf derselben Seite sind. Da würde ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster legen und sagen, das ist so.
Würde ich auch sagen, ich habe es auch gelesen.
Also, Weil ich kenne die meisten davon auch sehr gut persönlich. Und trotzdem haben sie angefangen, darüber zu debattieren, wer jetzt wie Rassismus definiert, anstatt halt einfach zu sagen, hey, wir sind alle gegen Rassismus. So, dann ist so ein Krieg entstanden auf Twitter, der natürlich dann auch in den Communities Sachen auslöst und Leute verstehen das. Ich meine, das ist ja auch wieder Twitter, das sind nur 280 Zeichen. So, die verstehen das aus dem Kontext, interpretieren das dann für sich anders und ziehen da ihre Schlüsse draus. Und am Ende des Tages wird eine Sache, die eigentlich was Gutes ist, nämlich, dass wir uns alle dafür mehr einsetzen sollten, dass Menschen gleich behandelt werden, so aus dem Kontext gezogen, dann ist es so, ja, aber jetzt ist es, ne, das wird dann plötzlich, wird Rassismus wie so Feminismus ja auch ganz oft in so ein, als Begriff plötzlich in den Dreck gezogen, von wegen so, Leute, die gegen Rassismus sind, sind aber gegen Weiße.
Ja.
So. Und das wird so völlig abstrus. Und zwar innerhalb von 3 Tweets springen Leute von, ich bin eigentlich gegen Rassismus zu, ja, was fällt dir ein, sowas zu sagen, du?
Es geht dann halt wieder es geht um jede Formulierung dann wieder, es wird wieder genau jedes Wort einmal umgedreht, ob es einem selbst passt, so. Und ich finde es generell eh schwierig, wenn es um so ein Thema wie Rassismus geht, wo man eine klare Meinung eigentlich zu, ja, also wo ich eine zu habe und wo auch, wie du schon meintest, die 5 YouTuber wahrscheinlich eine zu haben. Es ist ganz schwierig, dann eine Diskussion zu führen, die so aussieht, als ob es 2 Lager wären. Weil dann könnte man ja dann irgendwann denken, und der nicht so gut reflektierte Follower, der wird am Ende vielleicht denken, oh, der hat aber gerade eine Aussage getroffen, die ihn für mich wie ein Rassist darstellt. Und das ist natürlich ultra gefährlich. Und das, obwohl keiner von denen Rassist ist.
Ja.
Also das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer.
Ja, und vor allem, weil es währenddessen halt echte Rassisten gibt,
ja, genau,
die in Deutschland richtig und auch auf der ganzen Welt richtig schlimme Scheiße machen. Ja. Und der Fokus liegt aber plötzlich, die ganze Energie wird verschwendet auf so eine Grundsatzdiskussion, die für alle eigentlich völlig egal ist, weil keiner von denen eigentlich auf einer anderen Seite steht, sondern es ist so ein kleines Ding. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug über
Twitter gesprochen.
Twitter und politische Themen im Ansatz gesprochen.
Wenn du die Social Medias ranken müsstest, was wäre für dich das absolut toxischste? Wäre es Twitter?
Ja, auf jeden Fall.
Aber Facebook ist auch nicht ohne, oder?
Obwohl, ja, du hast recht. Das Ding ist, ich bin halt nicht mehr auf Facebook. Deswegen habe ich das gar nicht
so. Hast du deine Seite gelöscht?
Nee, aber ich besuche einfach die Plattform nicht mehr. Also ich bin immer mal wieder da, weil mir dann irgendjemand eine Message schreibt. Das kommt mir vor, in letzter Zeit kriege ich ganz viele Spam-Nachrichten auf meine Seite und ich habe immer noch die Pop-Notifications an, deswegen.
Ja, die muss man sofort ausschalten, habe ich auch
jetzt gemacht. Dann klicke ich immer drauf und dann bin ich plötzlich im Messenger und dann, ne, also das heißt so einmal im Monat, wenn es hochkommt, wahrscheinlich eher so 2-mal im Jahr, bin ich mal irgendwie auf Facebook und scroll dann durch und bin dann immer überrascht, wie viele Leute da doch noch aktiv da posten und krieg dann auch mal wieder Sachen mit von Leuten, denen ich anscheinend dann nicht auf Instagram oder sowas folge, wo ich dachte so, hör, das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber nee, nutze ich gar nicht. Aber wahrscheinlich ist Facebook auch weiter oben. Aber dann ist es Twitter, dann sind es wahrscheinlich schon die YouTube-Kommentare und alle anderen, also Instagram, TikTok,
Snapchat. TikTok ist ja auch so sehr positiv zum Beispiel.
Ja,
das ist sehr, sehr interessant. Das finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man die Notifications noch anhat. Ich habe so skurrile Sachen erlebt. Zum Beispiel, ich liege abends mal entspannt im Bett, gucke eine Serie, gucke aufs Handy aus dem Augenwinkel und da kommt eine Notification, die irgendwie so anfängt mit, du bist ein richtiger Beleidigung. So. Und ich finde es so faszinierend, wie es dieses kleine 200 Gramm Smartphone schafft, mich da abends noch schlecht zu launen quasi. Mhm. Und das, obwohl ich es ja eigentlich aktiv weggelegt habe. Deswegen Notifications generell abschalten ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Und auch mal den Flugmodus für sich zu entdecken hin und wieder mal. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich schlafe zum Beispiel jetzt immer mit Flugmodus.
Weil ich auch.
Damit wenigstens keiner anrufen kann. Aber dann muss man sich die Glaubensfrage stellen, mache ich auch noch das WLAN aus? Weil dann könnte auch kein WhatsApp-Call mehr kommen. Aber dann kommen auch keine wichtigen Nachrichten durch, die du vielleicht nachts irgendwann mal, wenn du aufwachst, sehen willst oder keine Ahnung.
Also ich hab immer komplett alles aus. Und wenn ich dann morgens aufwache, dann mache ich es wieder an. Und also wer jetzt nachts um 3 mich erreichen muss, der hat leider Pech gehabt.
Okay, ist wahrscheinlich auch schlauer.
Ich merke so ein bisschen, dass dieser Podcast jetzt auch durch was du gerade erzählt hast mit Notifications und aber auch durch Twitter und auch durch was David jetzt im letzten Jahr so durchgemacht hat und jetzt auch immer noch abarbeitet, so ein bisschen der Burnout-Podcast geworden ist.
Ja, ist halt so.
Aber auch YouTube selber. Wir hatten jetzt in den letzten ja, im letzten Monat wieder ein YouTuber, der gesagt hat, ich höre auf. Und das war eine Nachricht, die mich wirklich überrascht hat,
nämlich mich auch.
Julian Bam.
Mich auch.
Der größte YouTuber auf Deutschland in Deutschland. Und auch anders als bei Apecrime, also Apecrime zum Beispiel hat ja, nicht Apecrime, Waititi. Apecrime ist nochmal ein anderes Thema. Waititi, die damals auch aufgehört haben, als sie der größte Kanal Deutschlands waren, ist jetzt schon das zweite Mal in der Geschichte von YouTube Deutschland, dass der größte Kanal sagt, ich höre auf. Aber bei Waititi damals hatten sie ihren Zenit schon so ein bisschen überschritten. Also es war schon zu einer Zeit, wo dieser YouTube-Kosmos sich so ein bisschen geändert hat und ihre Zielgruppe, glaube ich, schon so ein bisschen über sie hinausgewachsen ist. Und hat ihnen ja dann auch sehr gut getan, wie man sieht, bei wie einem Phil Laude, der sich ja komplett neu erfunden hat dann danach. Aber bei Julian Bam, bei Julian Bam hatte man ja das Gefühl, sein Wachstum kann gar nicht aufhören. Der ist einfach der Star der Plattform und ist das, sondern wird das immer, immer mehr noch. Und das kann der auch lange halten, wenn er möchte. Und der ist jetzt wirklich zum ersten Mal einer, der sagt, ich höre auf, wenn es am schönsten ist. So, rein aus Business- und aus YouTube-Sicht spricht eigentlich nichts dafür, aufzuhören. Aber ich finde, er hat ein sehr schönes Video dazu gemacht, wo er es genau erklärt. Hat als YouTuber, obwohl er sicherlich um einiges mehr verdient als der eine oder andere, aber halt auch ein viel größeres Team hat als die meisten, hat genau die gleichen Probleme wie alle anderen auch.
Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit Tennis auskennst. Und zwar Boris Becker, als er das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, was hat er danach gemacht? Weißt du das?
Wahrscheinlich sagst du mir jetzt gleich, er hat dann aufgehört, Tennis zu spielen.
Nein, er hat nicht aufgehört, Tennis zu spielen. Aber er saß in London an der Themse und hat geheult. Und zwar stundenlang, weil du mit 17 in der Sekunde das Größte, was du erreichen kannst, erreicht hast. Und wenn du diesen Moment für dich realisierst, dass es ab diesem Zeitpunkt quasi nur noch bergab geht oder du kannst die Leistung maximal halten, und das hat ja auch mit viel Druck zu tun, sprich, damit du nächstes Jahr wieder Wimbledon gewinnst, musst du dir wieder komplett den Arsch aufreißen, wieder 100% alles geben. Und ich glaube, dieser Moment ist wirklich schwierig. Und ich glaube, Ju hat 5,7 Millionen Abos, oder?
Ja.
Also das ist natürlich
Also irgendwas in die Richtung.
Das ist natürlich viel? Der absolute Wahnsinn. So, wenn man sich das mal vorstellt, in Deutschland leben 80 oder 82 Millionen Menschen.
Aber es gibt 100 Millionen deutschsprachige Menschen auf der Welt. Also ist schon eine gute Prozentzahl, ne?
Ja, also 5,7% davon sind es dann mal eben. Ja.
Die ihn abonniert haben.
Genau,
das sind ja nur die Leute, die bewusst entschieden haben, ich erstelle einen YouTube-Account und abonniere den dann auch. Es gibt wahrscheinlich noch mal mindestens 50% on top an Leuten, die ihn kennen oder gucken, aber keinen YouTube-Account erstellt haben.
Ich glaube, er ist ein bisschen auch, also was ein bisschen durchgeschienen hat, war für mich auch, dass er diesen Druck nicht mag, dass er weiß, er muss jedes Video mega high quality abliefern. Und ich glaube, dass ihn das schon auch gewissermaßen fertig macht, zu wissen, ich muss es im 2-Wochen-Rhythmus machen. Ich glaube, er hatte so einen 2-Wochen-Zyklus. Ja.
Aber auch den hat er erst eingeführt, glaube ich, nachdem...
Ja, nachdem
gesagt wahrscheinlich, haben, wir müssen was ändern.
Genau.
Und das war dann immer noch nicht genug.
Und ich muss ja sagen, als ein YouTuber, der, wie ich beim letzten Mal hier schon angesprochen habe, diese Kosten-Nutzen-Analyse schon macht vor einem Video und sich denkt, okay, das Video wird jetzt wahrscheinlich die und die Aufrufzahl haben, also stecke ich so und so viel Arbeit rein, so hart es klingt. Und ich glaube, dass Ju jemand war, der das früher immer sehr verurteilt hat. Also ich habe mit ihm auch immer das Gefühl gehabt, wir haben uns, glaube ich, zweimal getroffen in echt. Und er hat mir nicht so das Gefühl gegeben, dass er mich irgendwie mag, was ich nicht schlimm finde. Aber ich hatte das Gefühl, es lag so ein bisschen an dieser Content-Geschichte und so auch. Und es muss nicht stimmen, wie gesagt. Aber ich glaube, er hat auch für sich erkannt, und was YouTube zurzeit ja ist, YouTube besteht zu 95% meiner Startseite aus Twitch-Highlights beispielsweise. Ja. So. Und der Boolean Jam-Kanal, der aus Challenges besteht, die auch gut und gerne auf Marcel Scorpion hochgeladen werden könnten, sprich aus einfachem Content, der aber auch Spaß macht, finde ich. Und ich glaube, er hat für sich erkannt, hey, das funktioniert auch. Da muss ich aber nicht eine Hollywood-Produktion alle 2 Wochen abgeben. Und wenn ich dann noch auf Twitch streame und diese Highlights vielleicht funktionieren, dann habe ich ein Gerüst, was trotzdem funktioniert und mir vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten gibt.
Ich finde, das sieht man ganz viel. Also auch Rezo zum Beispiel, der ja auch im letzten Jahr seinen Kanal, die beiden sind ja sehr gut befreundet und machen auch viele Videos zusammen.
Ich glaube, ihr fast gleichzeitig ihren 2-Kanal eröffnet, oder?
Genau, und der hat ja auch der Rezo ja LOL-Kanal, auf dem ja auch das ominöse CDU-Zerstörungsvideo online ging, was eine ganz andere Art von Content macht. Ich meine, jetzt ist ich finde, er geht damit auch sehr, sehr charmant um. Jetzt in seinem letzten Video, was ich gesehen habe, drehen sie TikToks, und das ist quasi so das Behind-the-Scenes-Video, wie sie diese TikToks drehen. Und in einem TikTok schütten sie sich Milch und Cornflakes quasi in den offenen Mund, während er auf dem Tisch liegt, so als Cornflakes-Schüssel. Und Julian Bam schüttet ihm halt so viel Milch in den Mund, dass er diese Milch quasi so in so einer Fontäne quasi wieder rauskotzt und in seine Kapuze rein. Und er sagt dann irgendwie davor noch diesen Kommentar, dass er sagt so, ja, man sieht hier, dass ich, warum ich Zeitkolumnist geworden bin.
Ja, genau.
Ich finde ich sehr cool, aber ich glaube, das ist so eine, das Video war sehr unterhaltsam. Die beiden sind halt einfach geborene Entertainer.
Ja.
Und die können das super. Und deswegen verstehe ich das auch, zu sagen so, hey, dass dieser Lifestyle, alle zwei Wochen eine Produktion abzuliefern, für die die meisten Fernsehsender sich mehrere Monate Zeit nehmen und ein Team haben, was zehnmal so groß ist, machen wir einfach mal so, verdienen daran eigentlich im Verhältnis nicht viel und am Ende haben wir keine Freizeit mehr. Aber das ist eigentlich das Fazit, was er sagt. Er hat keinerlei Freizeit. Und ich, wenn wir jetzt schon hier so eine Gastsituation haben, vielleicht hat Julian ja auch mal Lust, hier im Podcast Gast zu sein und sich darüber mit mir zu unterhalten. Vielleicht, also Ju, Grüße gehen raus. Wenn du Lust hast, bist du auch gerne willkommen. Weil ich glaube, dass er da nochmal eine ganz andere Perspektive sicherlich hat, weil niemand, glaube ich, in Deutschland dieses Produktionslevel und diesen Tonus auch hatte, den er hat. Und jetzt zu gehen auf Twitch und auf so kleinere Zweitkanal-Videos und so weiter, ist natürlich wahrscheinlich finanziell am Ende, wird er wahrscheinlich sogar mehr Geld verdienen, weil er einfach einen großen Teil der Kosten nicht mehr hat.
Ich denke auch.
Aber er hat halt die Freizeit wieder. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele YouTuber erkennen. Ich würde das direkt mal überleiten auf ein anderes Thema noch, nämlich Linus Tech Tips. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, kenne ich nicht.
Der hat jetzt gerade die 10 Millionen Abonnenten geklackt. Der ist so neben MKHBHD und vielleicht noch Unbox Therapy und so weiter, ist der so, und iJustine noch, wenn man hier noch eine der Oldschool-YouTuberinnen nennen möchte.
Das war die erste mit dem neuen Banner im Übrigen.
Ja, genau, die ist super lange schon dabei. Ja. Und das ist so die Frau im Tech-Bereich in den USA. Und Linus Tech Tips ist so mehr so der nerdige Tech-Guy. MKBHD ist so der coole Tech-Guy, der so die geilen Autos und Konsumerprodukte hat. Und Linus Tech Tips ist eher so, der macht halt die Grafikkarten und Server und so Zeug. Aber auch unglaublich krass gefeiert, ein riesiges Unternehmen. Also die haben auch, also ich glaube 30, 40, 50 Mitarbeiter in so einem riesigen Warehouse so in Kanada. Das ist, haben die so eigene Büros quasi.
Verkaufen die auch selber dann?
Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, die produzieren wirklich nur Content. Aber Linus Tech Tips ist legendär dafür, dass die in jedem, wirklich in jedem einzelnen Video haben die einen Sponsor. Hm. Und auch nur so kannst du das tragen.
Ja.
Also die haben einfach, das ist eine riesige, aber dadurch können die halt einfach richtig krassen Content machen. Also es gibt zum Beispiel Videos, wo die einfach ein komplettes Wohnzimmer in ihr Lagerhaus reinbauen. Als Set einfach nur. um dann quasi in Zukunft halt ihre Tech-Reviews halt mehr in so einem Wohnzimmer-Setting machen zu können. Dann ein Jahr später bauen sie es komplett um. Also sie sind wirklich crazy
Positionslevel. Kennst du Dude Perfect, den Kanal?
Ja, die haben auch was.
Die haben auch immer einen Sponsor. Und die haben die absolut, mein Traum, Sporthalle überhaupt. Das ist der absolute ist so krass, Wahnsinn. Ja. Also so ein Headquarter mit keine Ahnung, Basketballfeld, Eishockeyfeld, so richtig krass. Ja. Also was sich jedes Kind eigentlich wünscht, haben die da in einer Halle verbaut. Das ist zu geil. Also Amerika halt, ne?
Amerika. Und ich glaube, bei denen ist das, also Linus Tech Tips auch, der sitzt in Kanada, wahrscheinlich irgendwo auf dem Land, wo jetzt das nicht so viel kostet. Und bei Dude Perfect, die sitzen, glaube ich, auch in irgendeinem Colorado oder irgendwie sowas, wo es halt einfach nur Wiesen gibt. Ja. Und dann haben die das Ding hingestellt. Aber ich muss ehrlich sagen, Linus Tech Tips war für mich immer so eine Inspiration, wie ich gerne auch meine Firma mir vorstellen würde. Okay. Einfach so, weißt du, so ein großes Lagerhaus zu haben, wo einfach super viele Leute drin arbeiten und an jeder Ecke ist irgendwie so ein Set in dieses Lagerhaus reingebaut und ne, du kannst einfach reingehen, die Kamera steht schon da und du fängst an zu drehen, dann drehst du mehrere Produktionen und kannst halt wirklich das, der hat richtig so ein Medienimperium aufgebaut.
Ja, das ist geil.
Das ist für mich auf jeden Fall eine Sache, die mich immer viel inspiriert hat, weil wir ja auch inzwischen super viele unterschiedliche Kanäle und Projekte machen und so. Und jetzt hat er die 10 Millionen geknackt. Und für jeden anderen würde das bedeuten, ich mache jetzt so ein krasses Video, wo ich das zelebriere und irgendwie richtig aufwendig irgendwie so ein Abo-Special mache. Was macht er? 30 Minuten Livestream auf dem YouTube-Kanal mit einer Webcam und weint. fast 30 Minuten lang. Also ähnlich wie das Boris Becker-Ding, was du gehört hast. Also er weint nicht wirklich, aber er ist mehrfach den Tränen wirklich nahe.
Und Ironie ist dann, dass es auch so mit so einer Webcam-Qualität ist wahrscheinlich.
Ja, ja, das ist sehr gut. Man merkt, er sitzt halt einfach zu Hause, hat gerade das Notebook angemacht und streamt jetzt halt los.
Direkt auf seinem YouTube-Channel.
Direkt auf dem YouTube-Channel mit 10 Millionen Abos.
Boah, wie viele Viewer hatte der live?
Weiß ich nicht, aber das Video hatte auf jeden Fall jetzt hinterher, es war sogar in Deutschland in den Trends. Und hatte jetzt auch schon weit über 1 Million Views, als ich es gesehen habe. Und die Message ist eigentlich genau die gleiche. Also er setzt sich dahin und sagt, so, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Na klar, ich habe eine geile Firma, ich habe viele geile Teammitglieder, aber letztendlich besteht mein Leben aus Arbeit. Und zwar nur aus Arbeit. Denn um diese Firma am Leben zu halten und um diese Menschen zu ernähren, um meine Familie zu ernähren und so weiter, bin ich halt einfach zum Workaholic gefunden. Er erzählt so, dass er seiner Frau immer wieder versprochen hat, dass er quasi diesen Punkt findet, wo er aufhört, wo er diesen Stopp zieht und wo er sagt, so jetzt reicht's, jetzt arbeite ich ein bisschen weniger. Und ich bin mir so ein bisschen unsicher, dass er ihn halt dann nie gefunden hat. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, weil, ich weiß nicht, jetzt gerade bei True Doku, so ein neues Format von Funk, gab es gerade eine Doku über Lisa Sophie Laurent, die auch It's Coleslaw früher hieß, YouTuberin ist, die auch über ihren Burnout gesprochen hat.
Das wollte ich sogar noch gucken, das Video.
Ja.
Ich hatte ihr lustigerweise It's Coleslaws Buch, habe ich gelesen. Mhm. Weil ich kenne sie schon, seit wir beide 3000 Abos hatten. So, also aus den ganz alten Zeiten. Ja, also es ist halt auch in unserer Branche, und das ist ja auch immer der Kontrast, den die Leute nicht verstehen, weil die Leute ja das Highlife vor der Kamera mit der Realität verwechseln, weil YouTube immer noch dieses Broadcast-Yourself-Image hat. Und die Leute, auch wenn der Typ in einer riesigen Produktionshalle sitzt, die er selbst finanzieren muss, wo er für 50, 60 Leben mitverantwortlich ist, denken die Leute immer noch, da ist diese Leichtigkeit drin, und die fehlt sehr häufig.
Ich glaube, dass, was der Unterschied ist, ist, dass Unternehmer zu sein mit 50 Mitarbeitern, ne? Es gibt ja viele mittelständische Unternehmen auf der Welt und auch in Deutschland. Und ich glaube, dass viele andere Unternehmer sicherlich ähnliche Probleme haben, dass du als jemand, der ein Business führt, und ob du jetzt alleine bist oder Mitarbeiter hast, ist eigentlich auch egal. Also auch Selbstständige in ganz Deutschland haben wahrscheinlich diese Probleme, dass du halt manchmal nicht weißt, so verdiene ich jetzt nächsten Monat genug Geld, um meine Miete zu bezahlen, oder kann ich diese Mitarbeiter alle noch bezahlen? Ich glaube, das ist eine Sache, die sich durchzieht. Aber ich glaube, dass YouTube das Ganze oder Social Media allgemein das Ganze nochmal verstärkt. In der Art und Weise, wie die Zuschauer und auch die Algorithmen uns zwingen, regelmäßig Content zu machen. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal in 3 Monaten ein Video hochgeladen. Mhm. Mein YouTube Deutschland Rewind 2019. Das Video hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 30.000 Views.
Mhm.
Das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, hat über 100.000 gemacht.
Mhm.
Diese Pause ist da sicherlich, ich meine, es ist jetzt auch 1 Monat zu spät. YouTube Rewind war im Dezember aktuell. aber es ging halt auch einfach zeitlich vorher nicht. Aber das Video hat super, super, also die Likes sind positiv. Jeder, der es gesehen hat, schreibt mega geil. Aber der Algorithmus zeigt es halt niemandem an, weil ich halt einfach so lange inaktiv war. Und das Video ist auch sehr kurz. Das Video ist nur 3 Minuten lang.
Diese Kombination ist komplett tödlich.
Ist keine Watchtime.
Ja.
Ne? Und wenn keine Watchtime generiert wird, empfiehlt es YouTube nicht. Und das erzeugt ja diesen Druck. Es erzeugt diesen Druck quasi, ich muss mehr Content machen, ich muss hochqualitativen Content machen. Dann muss das Thumbnail und der Titel ja auch noch perfekt sein, dass diese Impression Rate, lustigerweise, Shoutout an Montana Black, der einen guten Tweet rausgehauen hat. Und zwar hat der eine Statistik getweetet von YouTube mit der Aussage, YouTube verbietet es seit letztem Jahr, dass du auf Social Blade genau sehen kannst, wie groß dein Abo ist. Also YouTube hat das hat die API so abgekürzt, dass du immer nach einer gewissen Größe nicht mehr die genauen Abo-Zahlen sehen kannst, sondern nur noch in Tausender oder vielleicht sogar in Zehntausender oder Hunderttausender. Bei diesen Zehntausender. Das heißt,
genau. Bei
dir müssen 10.000 Abos dazukommen, bevor eine Veränderung sichtbar ist. Und bei mir sind es 1.000. Also bei mir sind 1.000 Abonnenten.
Ab 1 Million sind es
10.000. Und ab 10 Millionen sind es dann, glaube ich, sogar nur noch Millionenschritte. Da musst du 1 Million oder 100.000er vielleicht noch.
Ja, wahrscheinlich. Das heißt, bei PewDiePie sind es 1 Million Schritte.
Ja, PewDiePie muss 1 Million Abonnenten dazu gewinnen, überhaupt mitzubekommen, dass sein Kanal gewachsen ist.
Ja.
Die Begründung damals war, wir wollen dieses Vergleichsrennen ausschalten.
Wie Instagram ja jetzt auch mit den Likes startet.
Mit den Likes, genau. Aber was YouTube, das war das Lustige an Montana Blacks Tweet. Er hat da drunter einen Screenshot gepostet von den Analytics.
Das ist ja auch neu, was er da gezeigt hat.
Und in diesen Analytics ist halt so eine Grafik, wo drin steht, Dein aktuelles Video hat 263.000 Views innerhalb der ersten 60 Minuten gemacht. In der Vergangenheit im Vergleich liegt das 30% unter dem Durchschnitt, denn normalerweise machen deine Videos 283.000 bis 333.000 Views. Also wirklich so auf die Minute und zahlgenau siehst du so einen Graphen, der jetzt in Echtzeit mitläuft, wie die Videos performen.
Was ich daran noch so mega ironisch finde, ist, daneben ist noch so ein kleines Flugzeug dargestellt und das fliegt entweder nach oben oder nach unten. Also es suggeriert dir, du hast das richtig gemacht oder du hast das falsch gemacht.
Richtig ab. Es geht auf den Tod zu.
Genau, und das ist halt wirklich das Positive bei mir ist jetzt gerade, ich habe halt gerade viel gemacht und deswegen fliegt das Flugzeug immer nach oben. Da steht da immer sowas wie, das schauen sich mehr Leute aus den Empfehlungen an und außerdem bleiben sie auch länger dran, wo man sich drüber freut. Aber das ist natürlich wie alles, diese Polarität. Jetzt ist es natürlich toll und wenn dann wieder das Flugzeug nach unten fliegt, das ist ja trotzdem, dieser Algorithmus bestimmt das schon und das bestimmt, also mein Leben war auch lange vom Algorithmus bestimmt und ich habe mich da jetzt so gewissermaßen so rausgewunden, auch mental so, weil ich auch irgendwann, ich habe auch früher da gesessen, als ich noch jedes Video selbst geschnitten habe und 2 Videos pro Tag gemacht habe, das war wirklich aufstehen, 2 Videos drehen, 2 Videos schneiden, ins Bett gehen und das hat mich wirklich gekillt. Also ich war jetzt, man kann es oft erst in der Nachbetrachtung richtig verstehen, wie schlecht es mir ging und wie sozial isoliert ich da auch war in der Zeit.
Ja.
Und das hat mir wirklich geholfen. Bei mir ist zum Glück das Dartspielen dazugekommen. Ist ein wirklich Hobby, für das ich mega brenne. Und da sind auch dann ein Freundeskreis daraus gekommen. Und das hat mich mental wirklich so weitergebracht. Deswegen 2019, sage ich immer, ist mein vielleicht finanziell nicht bestes Jahr gewesen, aber mein für mich auf jeden Fall bestes Jahr.
Ja.
Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo auch YouTuber, die dem Burnout jetzt quasi nahe stehen, die das empfinden. Es ist wirklich auch mal okay, sich mal 2 Stunden aufs Sofa zu setzen, weil du da auch eine Kraft sammelst, die du später wieder investieren kannst, die du sonst nicht hättest, dann sind die Projekte vielleicht auch schlechter. Ich meine, ich habe es ja bei dir auch selbst gehört. Ich glaube, da wart ihr bei den besten Freundinnen. Mhm. Da habt ihr über das Thema gesprochen, dass man sich auch mal Zeit nehmen muss. Und du bist ja auch anscheinend jemand, der sich nur Zeit nimmt, wenn er krank ist. Und du wusstest ja sogar noch, das fand ich sehr interessant, von diesem einen Erlebnis, wo ihr im Urlaub das Kind mal 2 Stunden abgegeben habt. Und das wusstest du noch genau.
Ja.
Da weißt du schon,
ja, das kommt ja in meinem Fall und jetzt inzwischen bei vielen YouTubern auch dazu. Du hast dann ja auch viele, viele Hochzeiten, auf denen du tanzt. Ne? Du hast dann vielleicht inzwischen Familie und das erzählt er auch. Also Linus Tech Tips erzählt auch, dass er, er hat, glaube ich, 2 Kinder, um die er sich kümmern muss. Dann hat er eine Firma und dann ist er ja auch noch das Gesicht des YouTube-Kanals. Das ist bei mir sehr ähnlich.
Ja.
Ne? Und das ist super viel. Und ich muss sagen, mich hat das tatsächlich persönlich mitgenommen und bedrückt.
Ja.
Die Linus Tech Tips Geschichte und auch die Julian Bam Geschichte, dass hier 2 Leute, die ich sehr schätze als Content Creator und deren Businessmodell ich auch immer sehr gut fand, weil ich habe immer gewusst, dass Ju nicht so viel Geld verdient, wie er eigentlich verdienen könnte, indem er halt einfach viel mehr Arbeit in seine Videos steckt. Das ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage, weil klar, vielleicht wäre er auch nicht so erfolgreich gewesen, wenn die Videos nicht so geil gewesen wären.
Ja.
So, jetzt kann er sich's erlauben, weil er diesen Star-Status hat, aber hätte er von Anfang an so anfangen können mit nur Twitch und weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber er ist schon einfach ein super Entertainer, deswegen wahrscheinlich schon. Aber das war immer eine Sache, die ich bewundert habe. Und bei Linus Tech Tips genauso. Jemand, der halt so ein Business drumherum aufbaut und ganz, ganz viele Leute ernährt, auch mit seinem Content, die mit ihm gemeinsam als Team diese Sachen erschaffen. Das fand ich immer wunderschön. Und jetzt von beiden innerhalb von irgendwie wenigen Wochen zu hören, das funktioniert alles nicht und ist alles richtig scheiße. Ich habe mein ganzes Leben lang jetzt gerade viel zu viel gearbeitet und ich weiß gar nicht wofür, weil am Ende habe ich nichts. Das finde ich schon. Das sagt Linus Tech Tips so, Ju hat das jetzt nicht so gesagt, aber das fand ich sehr, sehr bedrückend.
Weißt du, was ich dann immer krass finde? Dann ist der Reflex in unserer Gesellschaft vor allem, man kennt ja den berühmt-berüchtigten, ja, wo fliegst du dieses Jahr in den Sommerurlaub? So. Dann wird das versucht zu kompensieren mit einem Urlaub, der eine Woche dauert, aber oder 2. Und wenn man sich das mal genau vor Augen führt, das kann gar nicht funktionieren, weil es wie ein kalter Entzug ist, erstens. Und zweitens, du hast quasi. Also ich kenne das, als ich meine Workaholic-Phase hatte, ich lag im Urlaub wirklich und ich konnte mich überhaupt nicht entspannen. Es ging nicht, weil ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Und ich glaube, es ist wichtig, das Entspannen auch in den eigenen 4 Wänden wieder zu lernen sozusagen.
Ja.
Und das auch gerade für YouTuber, die von zu Hause arbeiten, wie ich noch. Ich hab noch kein Büro. Ich finde es auch nur sinnvoll, ein Büro zu haben, wenn man sowas hat wie du, finde ich. Dass man dann auch noch extern irgendwie andere Produktionen leitet oder so.
Obwohl ich glaube, es manchmal ganz gut sein kann, so das rituell so ein bisschen zu teilen. Also, dass man sozusagen sagt, man geht in ein anderes, vielleicht ist es auch einfach ein anderer Raum in der eigenen Wohnung, aber man geht in ein anderes Gebäude, man bewegt sich dahin und sagt so, hier ist Arbeit und wenn ich hier rausgehe, ist es nicht mehr Arbeit. Weil so ist es ja schon für die meisten Menschen.
Aber die meisten Leute fangen dann an, im Büro zu leben. So, ja. Oder nicht die meisten, aber die Leute, die vielleicht dazu neigen, wie Linus zum Beispiel. Und der war bestimmt auch nicht so viel zu Hause in den letzten Wochen und Monaten. Sagt er auch.
Ja, ja.
Und das ist halt wirklich, es ist wirklich gefährlich in unserer Leistungsgesellschaft. Und ich finde, auch am Beispiel David Hein, der ja auch diesen Druck anscheinend sehr stark spürt, was auch absolut menschlich ist, was ich glaube, dass jeder Einzelne in unserem Business, außer du hast vielleicht einen IQ von unter 80, weiß ich nicht, aber jeder, der reflektiert und nachdenkt und auf sich selbst achtet, der merkt diesen Zeitpunkt schon.
Ja, das ist das, was ich an David sehr bewundere. Jetzt reden wir über ihn, obwohl es so ein bisschen
als er noch gelebt hat.
Wer der nicht hier ist. Grüße geht raus, falls David sich das anhört. Ich hoffe er nicht, weil dann hört er sich diese ganzen Themen an. Und regt sich wieder auf, ich bewundere das sehr, dass er die Fähigkeit hat zu sagen, weil das erfordert eine richtige Menge Mut.
Absolut.
Zu sagen, ich steppe jetzt back von allem und egal was das bedeutet, ich mache jetzt einfach mal eine Pause, weil ich das brauche. Und das finde ich krass, weil ich habe noch nicht so für mich den Weg gefunden, das zu machen.
Und das ist auch echter Mut. Das ist nicht dieser Mut, wo wir dann nach der Aufnahme jetzt sagen würden, oh ja, aber eigentlich hätte er ja durchziehen können. Sondern das ist wirklich so, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wenn du immer am Leisten bist, wie schwer der Schritt erst, dann merkst du, wie schwer der Schritt ist, dieses Leisten auch mal zu verlassen.
Ja.
Und das Schlimmste ist ja dann für mich, und das ist ja der Druck, den die sozialen Medien, den du auch angesprochen hast, noch draufhauen. Und dann guckst du auf dein Handy und siehst in Instagram, wie drei Leute geile Kooperationen hatten mit geilen Instagram-Stories und du denkst dir dann, scheiße, die haben jetzt gearbeitet und du hast nicht gearbeitet. Mhm. Und das ist so gefährlich. Also ich hatte damals einen Nicht-im-Urlaub-Ordner auf meinem Handy, wo ich immer die ganzen Social-Media-Apps reingeschoben habe. Und am Ende vom Lied habe ich sie dann trotzdem immer geöffnet. Mhm. Das ist wirklich, man müsste sich echt, das ist ja wirklich wie eine Sucht.
Ja.
Man müsste sich selber ein Hausverbot geben können, wie in der Spielothek oder so.
Aber ich glaube, dass das nicht nur uns so geht. Also ich glaube, dass das also nicht ein YouTuber-Problem ist. Ich glaube, dass sich das bei uns, weil der Kontakt zu Social Media sozusagen bei uns einfach noch viel größer ist, noch mehr ausspielt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man so links und rechts so mal an Freunde und so weiter denkt, die nicht auf YouTube unterwegs sind, jetzt in meinem Fall, ist das Thema Burnout und diese Belastung von Social Media und so weiter, gerade auch jetzt bei Teenager und so weiter, die da viel Druck empfinden, was so, ja, wer liked jetzt mein Foto und so weiter. Also ich glaube, dass das ist, glaube ich, das Fazit der Lester-Schwester ist, Social Media macht uns krank.
Ja.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich habe noch jetzt mal eine positive YouTube-Nachricht, die ich gleich mitbringen möchte.
Okay.
Jetzt, wo wir so negativ darüber gesprochen haben. Aber bevor wir da hinkommen, nochmal Hashtag Werbung. Ein Sponsor, der sehr gut zu unserem Linus Tech Tips-Thema passt, nämlich Cyberport. Cyberport, wer die nicht kennt, ist ein Online-Store, bei dem man Technik kaufen kann. Ich bin tatsächlich selber Kunde. Ich finde das immer geil, wenn Leute uns für Placements anfragen, bei denen ich vorher schon Sachen gekauft habe. Weil das fühlt sich dann immer so für mich an, als würde ich jetzt das Geld, was ich da vorher ausgegeben habe, zurückbekommen. ich habe bei Cyberport tatsächlich jetzt gerade neulich eine neuen Serverspeicher für uns im Büro gekauft und auch Notebooks. Deswegen, hier in diesem Fall hat Cyberport ein Notebook, das ihr euch gerne angucken könnt unter www.cyberport.de/Lester-Schwestern mit AE. Und zwar das Dell XPS 15, das ist das kleinste Notebook der Welt mit OLED und Intel Core i7 Prozessor der 9. Generation. Und generell das Dell XPS, diese ganze Serie, ist einfach das Notebook, was ich, also wirklich, das Notebook, was ich mir jetzt kaufen würde, wenn ich jetzt ein neues Notebook kaufen würde. Das ist tatsächlich auch sogar bei Linus Tech Tips das Notebook, was er in letzter Zeit auch empfohlen hat. Ich glaube, da war es die 13-Zoll-Version, hier geht es jetzt um die 15-Zoll-Version, aber das ist ein super Teil. 16 GB RAM hat jetzt, glaube ich, die Version. Und das alles in einem Notebook und halt das Notebook, was immer wieder die ganzen Preise gewinnt, dafür, dass es irgendwie so das bestdesignte Notebook, Business-Notebook, was weiß ich. Also es ist in allen Kategorien eigentlich mega.
Krass, was heutzutage in ein Notebook reingeht.
Es ist so krass, es ist so leicht. Absolut
heftig.
Das Design, das ist wirklich ein geiles Teil. Wer sich das angucken möchte, Wie gesagt, unter cyberport.de/Lästerschwester mit AE. Da gibt es natürlich nicht nur das, sondern ihr könnt bei Cyberport auch ganz viele andere Sachen kaufen. Und wenn ihr irgendwie Beratung braucht, gibt es das per Chat oder Social Media oder auch persönlich im Cyberport Store. Also Cyberport gibt es auch vor Ort, je nachdem, wo ihr wohnt. Genau. Deswegen, wenn ihr guten Service wollt und gute Technik, dann checkt das mal aus. So, und jetzt meine gute News. Und zwar eine Sache, die auch passiert ist, seitdem wir weg sind. Ich habe es gerade zusammengerechnet. Varion hat, seitdem wir die letzte Podcast-Folge hochgeladen haben, über 700.000 Abonnenten dazu gewonnen.
So krank. Wie viel hat er jetzt insgesamt?
Das ist schwer zu sagen. Es sind auf jeden Fall über 800.000. Ja. Wahrscheinlich zum Upload dieses Podcasts sind es 900.000. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass er spätestens im Februar die Million knacken wird.
Ja.
Was richtig krass ist, weil der Anstieg hat angefangen im November. Also das heißt, er hat jetzt innerhalb von 3 Monaten ist er von einem so gut vor sich hin laufenden kleinen Kanal, so, der macht das seit 3,5 Jahren, ist der zu einem der Top-Kanäle in Deutschland geworden. Unter anderem, und das fand ich sehr spannend, durch Reactions.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also die Twitch-Generation, die auf YouTube gerade so ihr Unwesen treibt, das ist, glaube ich, tatsächlich einer der größten Punkte, warum das geklappt hat.
Finde ich super faszinierend. Also inzwischen jeder YouTuber, der was von sich hält. Machst du das? Hast du einen Twitch-Kanal?
Ich hatte lustigerweise, das habe ich neulich mal geschaut, ich hatte, obwohl ich 4 Jahre lang inaktiv war, irgendwie immer noch den 4. größten Twitch-Kanal in Deutschland damals, weil ich ganz am Anfang halt gestreamt habe, ja, und sehr viele Follower hatte. Aber ich habe für mich entdeckt, dass ich nicht so gut mit Livestream klarkomme, weil ich diesen direkten Chat nicht so gut verkrafte, sozusagen. Also okay. Ich merke quasi dabei, dass mir das nicht so gut tut und dass ich eher so der VOD-Typ eigentlich bin.
Ich muss sagen, ich mag es. Ich mag live. Ich mag auch live auf der Bühne. Also ich habe das bei der Tour jetzt.
Das ist für mich auch was anderes, weil da hast du da Leute, die du weißt, dass die das cool finden. Ja. Die haben dafür ein Ticket gekauft im besten Fall. Da hast du eine ganz andere Ausgangssituation als bei Twitch, wo jeder sich einen neuen Account machen kann und dann drauf loshatet. Und das ist so, also es geht natürlich auch nicht um die Positivität, um Gottes Willen, dann könnte ich den ganzen Tag streamen, aber es geht natürlich um die Leute, die halt auch da reinkommen, um dir mal zu sagen, wie scheiße sie dich finden. Und das kann man schlecht wegblinzeln. Brauchst du
gute Moderatoren. Für mich ist das Thema beim Streaming so, Streaming ist meiner Meinung nach noch mehr Druck als YouTube. Weil bei Streaming musst du eigentlich täglich oder zumindest mehrmals in der Woche zu festen Zeiten streamen oder die Leute vergessen, dass du existierst. Also ich finde, Streaming ist, dadurch, dass Leute Twitch ja mehr so wie lineares Fernsehen nutzen und du bist dann wie so ein Fernsehsender, habe ich ganz oft das Gefühl, du musst einschalten können auf Twitch und dann muss da jemand online sein. Und klar, manchmal sind die Leute, die du gerne guckst, nicht online, aber ich glaube, es so jeden Abend zum Beispiel oder jeden Morgen oder zumindest zu festen Zeiten Leuten das Gefühl zu haben, hey, es ist irgendwie, ich kann jetzt mal wieder reingucken. Oder zumindest einmal in der Woche oder so. Aber dieser Druck ist irgendwie noch mehr da, finde ich, als bei YouTube.
Dazu habe ich eine wirklich, das ist sehr lustig, weil ich habe gestern, ich sage jetzt nicht wer, hat mich ein Kollege angeschrieben, der auch 6 bis 7 Stunden pro Tag streamt. Krass. Und der meinte zu mir, er hat das Gefühl zurzeit, das Leben zieht an ihm vorbei. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen. Und es ist wirklich, du hast recht, der Druck ist wirklich permanent abzuliefern und dann musst du auch noch während des Streams 7 Stunden oder so kontinuierlich weiter abliefern. Also wie exhausted ist man bitte nach so einem Stream, wenn man da alles gegeben hat? Man muss ja komplett kaputt sein am Ende. Weil stell dir mal vor, du hast 8 Stunden Entertainment geboten, da bist du platt. Also Stefan Raab ist damals um 16 Uhr, ich war einmal dabei, ist er zu TV Total, hinten hat er geparkt, wusste nicht, was in seiner Sendung passiert, hat eine 3-4 Stunde aufgenommen und ist wieder nach Hause gefahren. So, und stell dir mal vor, du bist deine eigene Regie und musst 8 Stunden Vollgas geben. Also das ist glaube ich, unvorstellbar.
Ich glaube ich auch. Und das, aber auf jeden Fall, jeder YouTuber macht das inzwischen. Und dieses Thema Reaction ist wahrscheinlich durch Unge, der immer noch der größte YouTuber Deutschlands ist, wenn man nach Watchtime geht, durch seine Livestreams. Also da sind ja teilweise 50.000, 60.000 Leute in einem Stream und dann lädt das hinterher hoch und das kriegt nochmal 300.000. Deswegen ist das irgendwie so, hat sich das so eingebürgert, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch und ist so ein Ding geworden. Selbst Herr Newstime streamt jetzt jeden Abend irgendwie sowas. Also es ist richtig so jeder, der irgendwie das macht. Ganz viel ist halt Reaction dabei und Varion war halt bei Unge, der war bei Revi, der war bei ApeCrime, der war so in jedem Stream, jeder, der irgendwie reacted hat, hat mal auf seine Videos reacted, weil die halt auch wirklich super lustig sind.
Ja.
Und dadurch hat der ganz, ganz schnell super viel Fame bekommen, was so ein bisschen neu ist, finde ich, weil in der Vergangenheit war mein Eindruck, das waren aber doch immer nur so einmalige Reacts, dass ganz oft Leute reacted haben. Zum Beispiel hat Unge auch mal auf ein Video von mir reacted. Und die Reaction hat bis heute mehr Views als mein Originalvideo. Weil ja. es ja keinen Grund mehr gibt, sich das Originalvideo anzugucken, wenn du die Reaction gesehen
hast. Ja, und ich glaube, dass da auch dieser Reflex reinkommt, dass du das Video quasi nicht alleine schaust, sondern du schaust mit jemandem zusammen das Video. Und ich glaube, das ist auch so die Faszination. Und der Varion hat natürlich auch wirklich ein besseres Video geht ja eigentlich nicht zum Reacten, weil du hast Entertainment, du hast was Gescriptetes, du hast etwas, was wo er den Zeitgeist sehr oft abholt, ja. wo er aktuelle Sachen macht. Und er macht es auch technisch super und es wird immer besser und ich glaube, dass der eine richtig krasse Zukunft vor sich hat.
Ich fand einen lustigen Tweet, den ich gesehen habe von den Space Frogs, die ging irgendwie so, Ende Dezember, Julian Bam hört auf. Wir so, yay, jetzt sind wir der größte Sketch-Comedy-Kanal in Deutschland, Anfang Januar. What the fuck, Varion kommt aus dem Nichts.
Ja.
Also es kann gut sein, dass der jetzt auch vielleicht so eine Lücke füllt, die halt ein Julian Bam vorher erfüllt hat, weil so viel Sketch-Comedy gibt es tatsächlich in Deutschland ja gar nicht auf YouTube.
Ich find's krass, also wie sich das, also mein bester YouTube-Monat aller Zeiten, das waren mal irgendwie 120.000 in einem Monat, was auch schon krass war.
Also er hat im Dezember hat er 487.000
Abos gemacht. Ja, und das muss man sich mal vorstellen.
Im Januar jetzt immer noch über 250.000. Jetzt im Januar hat er 24 Millionen Views gemacht in einem Monat. Jedes Video, was er jetzt gerade in letzter Zeit hochgeladen hat, hat bis zu oder über 1 Million Views. Also wie so 900.000 bis zu 1,3, 1,4 Millionen Views. Also cooler Typ.
Ich hoffe, er bleibt standhaft und lässt sich davon nicht zu krass beeindrucken.
Ja.
Weil das ist eine Gefahr.
Ich finde, man wünscht es ihm voll, weil das ist jetzt zum ersten Mal wieder seit Gewitter im Kopf. Gewitter im Kopf war das ja auch so letztes Jahr, dass jemand, der wirklich einfach wie ein richtig authentischer, cooler Typ wirkt, der einfach seit 3,5 Jahren macht er sein Ding und es funktioniert nicht so, also es funktioniert, aber es geht jetzt nicht durch die Decke. Und dann geht's plötzlich durch die Decke. Und er ist einfach über Nacht quasi, ist er ein Star und kann davon hoffentlich gut leben und so weiter. Ja. Deswegen, sowohl ihm als auch Gewitter im Kopf, das sind so die zwei Typen, die letztes Jahr auch noch mal bewiesen haben, dass so weird der Algorithmus inzwischen funktioniert, es doch noch möglich ist, aus dem Nichts quasi YouTube-Star zu werden.
Baut er denn auch persönliche Aspekte ein oder ist es bis jetzt nur Sketche? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig.
Also er hat noch so einen zweiten Kanal, wo jetzt Behind the Scenes online geht, der ist immer neu, aber ich glaube, also die letzten Videos, die jetzt alle durch die Decke gegangen sind, waren, glaube ich, alle Sketche.
Okay.
Ich glaube, es hat aber schon viel so von seiner Persönlichkeit mit drin. Also ich glaube, er hat so einen Handwerks-Background, wenn ich es richtig verstanden habe. Und viele von diesen Videos haben ja auch so einen Touch. Also so die
kennst du noch Alberto mit Albert und O, wo er diese drei Rollen gespielt hat? Und eine von diesen Rollen war ja quasi Alberto, wie er ist.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch ein gutes Stilmittel wäre für Varion. Dass eine dieser Rollen, die er da spielt, er selbst ist. Weil dann ist das ist wirklich perfekt dann. Also es ist wirklich genial, was er da aufgebaut hat und ich wünsche ihm halt nur das Beste. Das ist geil.
Auf jeden Fall. Wem wir auch das Beste wünschen, vielleicht bessere Informationen, JP Performance, der hat einen Shitstorm geerntet. Er hat nämlich im Instagram-Livestream hat er, mal gucken, wie ich das jetzt formuliere, hat er den Klimawandel geleugnet? Also hat er jetzt nicht so direkt, aber er hat er hat Sachen gesagt, die darauf schließen lassen, dass er den Klimawandel leugnet. Und zwar redet er, basierend auf so einer Frage von jemandem, darüber, dass ja, ne, die Erde gab es ja auch schon mal ohne Eis und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das alles so menschengemacht ist. Und ne, ich habe mich da mal reingelesen und das ist alles Quatsch, weil dann, du kriegst ja, also da kommt dann so eine Verschwörungstheorie noch dazu, weil er dann irgendwie sagt, so, ja, du kriegst die Menschen ja nicht zum Kaufen. Weil sonst, ne, die müssen ja Geld ausgeben und das kriegst du dann hin durch grüne Technik oder sowas. Ist natürlich krass durch die Decke gegangen, alle haben sich drüber aufgeregt. Und er hat sich dann dafür entschuldigt inzwischen auch, aber die Entschuldigung war mehr so eine, tut mir leid, dass alle sich darüber aufgeregt haben. Ich habe mich da jetzt nochmal so ein bisschen informiert und alle anderen, die nicht wissen, worum es geht, ist egal. Also es war so blöd, dass ich das jetzt sagen soll. Ich meine, ich kann das. Also, auf der einen Seite irgendwie verstehen, weil in seinem Kernbusiness, nämlich Verbrennungsmotoren zu tunen, wäre es natürlich schlimm, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich gehe jetzt hier ran und setze nur noch, also, weil eigentlich müsste er nur noch auf E-Autos setzen, wenn er konsequent dann damit umgehen würde. Deswegen irgendwo vielleicht auch verständlich, dass er in seiner Bubble aus Autofreaks vielleicht jetzt nicht unbedingt sich viel mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Aber was halt ganz viele Leute sehr problematisch fanden, ist, dass er halt an seine vielen, vielen Follower da halt irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet. Und das Ding ist, Ich würde ihm sogar verzeihen, wenn er hingehen würde und sagen würde, jo Leute, Klimawandel ist real, aber ich liebe Autos und deswegen fahre ich halt mein Zeug weiter. Und klar, ab und zu ist vielleicht mal ein E-Auto dabei und ich gucke, dass ich irgendwie hier den Müll in meiner Firma reduziere, aber ich liebe halt Autos und deswegen mache ich das weiter, müsst ihr zu stehen, so, ich gucke, dass ich halt anderweitig irgendwie mit dem Thema umgehe oder sowas. Aber
Ganz ehrlich, ich würde das auch so mögen, weil ich das auch mag, wenn jemand sowas ehrlich sagt. Ich zum Beispiel habe eine Diskussion auch mit einem sehr, sehr, ich sag mal, offenen Veganer, also ein guter Freund von mir, der, den es aber auch null stört, dass ich Fleisch esse, so, weil ich ihm auch erklärt habe, warum ich das mache. Und ich finde auch, wenn jemand so auf einen zukommt und sagt, guck mal hier, ich akzeptiere, dass es diesen Fakt gibt, diesen Klimawandel in dem Fall, aber wie du schon gesagt hast, ich liebe halt Autos und es würde meine Leidenschaft so zerstören, wenn ich jetzt nur noch darauf gucken würde, dann könnte ich auch als Mensch voll verstehen, aber es gibt halt auch viele Leute, die das dann gar nicht mögen, die dann ein klares Statement hören wollen, die dann nicht das akzeptieren würden, dass er das so sagt. Und ich glaube, da hätte er einfach gar nichts zu sagen sollen dann, weil ich glaube, man müsste schon blind sein, um nicht zu wissen, wie seine Meinung dazu ist, weil er könnte sich den Klimawandel ja gar nicht leisten, wenn er ihn jetzt voll, also du weißt, was ich meine, so, er könnte jetzt nicht eine Klimakampagne starten. Ja. Und deswegen am besten nichts dazu sagen, weil den Klimawandel zu leugnen ist halt heutzutage auch einfach auf Social Media zu gefährlich für einen
selbst. Das ist halt das Ding. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass er auf Fridays for Future Demos mitläuft, aber ich finde es halt einfach super gefährlich, zu sagen, so, ich habe mich da reingelesen und es stimmt alles nicht und das halt dann zu verbreiten, weil was man halt sagen muss, es ist natürlich in einem Live-Kontext passiert. Ich glaube nicht, dass er sich da groß vorher drüber Gedanken gemacht
hat. Genau, das ist auch immer so ein Ding.
Also, und er lässt halt da einfach nur raus, was er wirklich denkt. Also ich glaube, dass er selber tatsächlich halt einfach falsche Informationen, Fake News und Verschwörungstheorien auf den Leim gegangen ist und die aber halt dann weitergetragen hat.
Gerade beim Klimawandel finde ich, dass man da sehr, sehr schnell an diese Informationen kommt. Dieses vor allem, und dann, ich bin auch so ein Typ, für mich ist es sofort plausibel, wenn mir jemand dieses Beispiel nennt mit, es ist normal, dass die Erde diese Zyklen durchläuft. Und dann gab es ja mal eine Eiszeit, jetzt ist ja kein Eis da. Und dann denke ich sofort, ach stimmt, das ja, macht ja Sinn. Das heißt, es ist halt einfach so, dass es jetzt wieder wärmer wird und dann wird es wieder kälter. Und dann muss man halt wirklich diese in den letzten 50 bis 100 Jahren diese Entwicklungen sich nochmal dazu anschauen. Und dann versteht man es, glaube ich. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man sich da wirklich voll mit Informationen eindeckt. Gerade Thema Klimawandel.
Ich glaube, was meine Sorge halt so ein bisschen ist, ich würde ihm das ja verzeihen, dass er nicht informiert ist, weil das passiert. Also wie du eben schon sagtest, so man geht halt manchmal Sachen auf den Leim. Er hat sich da sicherlich auch wegen seinem Background jetzt nicht groß mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt. Kann ich auch verstehen, warum das ein unangenehmes Thema ist, als Autofan sich damit auseinandersetzen zu müssen.
Darf ich dir kurz ein Beispiel, das fällt mir gerade ein. Ich liebe Zero-Produkte zu konsumieren. Mhm. Und ich lese auch lieber, wenn ich danach google, Artikel, wo das als unbedenklich eingestuft wird. Also, um es mal so zu sagen.
Du klickst dann bewusst auf die, wo
steht,
ist ungefährlich.
Ja, genau.
Und das kann ich irgendwo nachvollziehen. Was meine Frage sozusagen an dich und aber auch an die Community so ein bisschen ist, er hat ja jetzt richtig auf den Sack bekommen für diese Aussage. Und Leute haben ihn halt dann teilweise auch sehr persönlich angegriffen, beleidigt dafür, dass er mit so viel Verantwortung diese falschen Informationen raushaut. Ähnlich, ich habe das neulich ja auch gemacht bei Katja Krasowitsch mit dem Thema Impfen. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, als du da warst. Wo auch bei ihr, wo ich jetzt im Nachhinein überlege, sie wusste es wahrscheinlich einfach nicht besser und er wusste es auch nicht besser und sie denken, sie wissen, wovon sie reden, aber sie wissen es nicht, ist dann die richtige Art und Weise, sozusagen sie zu beleidigen und fertig zu machen und anzugreifen und also wirklich wieder mit so einem Shitstorm, ist schon wieder das Thema Shitstorm hier, auf sie einzuhageln, anstatt halt einfach hinzugehen und zu sagen so, hey, nur dass du Bescheid weißt, was du sagst, ist dumm und nicht korrekt. Hier sind ein paar richtige Infos. Aber sozusagen nicht mit dieser Vehemenz und diesem Ärger, die Leute fertig zu machen, sondern irgendwie zu gucken, wie kann ich die jetzt weiterbilden auf eine Art und Weise, die vielleicht auch einfach als Menschen weiterbringt.
Also ein Shitstorm wird bei der Person selbst persönlich subjektiv nur eine Gegenreaktion hervorrufen. Ja. Das ist menschlich. So.
So fand ich, wirkte auch seine Entschuldigung.
Genau, und dann haust du eine Entschuldigung raus, die du nicht so meinst. Aber wenn du der Person sagst, guck mal, ganz ehrlich, schau dir noch mal das und das an und dann überleg dir mal, ob das wirklich deine Meinung ist, Das ist für mich auch der viel geeignetere Weg. Das Problem ist, leider funktionieren unsere Medien und gerade Social Media nicht auf diese Art und Weise. Die Leute wollen, dass man draufhaut. Die Leute wollen schlechte Neuigkeiten und die wollen lesen, JP hat das und das falsch gesagt, Ausrufezeichen, so. Und dann fühlt er sich natürlich in die Ecke gedrängt. Es erinnert mich so ein bisschen an Logan Pauls Entschuldigung. Damals, nachdem er da im Wald diese aufgehängte Person gefilmt hat.
Glaube ich, die erste Folge der Lästerschwestern war das Thema.
Ach krass, ja, weil das, was ich da interessant finde, ist, dass er auch in seinem Dunstkreis einfach keinen hatte und ich konnte es ihm deswegen auch nicht so übel nehmen. Keiner hat ihm gesagt,
keine Leiche.
Natürlich sollte man es besser wissen, aber stell dir mal vor, du machst es und dir ist sowieso schon alles scheißegal und 5 Leute sagen, geil, lad es hoch, das ist für dich einfach schwieriger, es dann nicht zu machen. Ich würde auch erwarten, dass er es dann nicht tut, aber ich konnte deswegen die Entschuldigung irgendwie auch nachvollziehen, weil irgendwann bist du in so einem Wahn vielleicht auch drin und du willst es nicht anders hören.
Ja. Ich habe noch ein weiteres Thema und zwar, die Welt ist ja quasi untergegangen. Es gab nämlich noch einen weiteren Shitstorm, eigentlich war sogar noch 2 Themen. Und zwar ist einmal Australien quasi abgebrannt, super schrecklich. Dann ist auch noch quasi der dritte Weltkrieg ausgebrochen.
Und über Abkhazien wollten wir auch noch reden.
Und genau, deswegen, das war das zweite. Ja. Also es gab einen riesigen Konflikt mit dem Iran, weil Donald Trump hohen iranischen General innerhalb des Iraks in die Luft gesprengt hat. Und daraufhin hat dann der Iran gedroht und hat dann auch eine US-Basis eingegriffen, wo es dann erst hieß, es wäre niemand verletzt geworden, jetzt hieß es doch Leute. Also es wurde dann deeskaliert, das war sehr gut. Aber den Shitstorm, um den es eigentlich geht, ist gar nicht das Thema Donald Trump und Iran und Dritter Weltkrieg, sondern Laura Sophie auf TikTok. Das ist eine TikTokerin mit 2,2 Millionen Follower auf TikTok. Und die hat ein informatives TikTok gemacht, wo sie ihren 2,2 Millionen Followern erklärt, warum jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht. Und zwar sagt sie, ja, die USA ist ja in der NATO und das heißt, wenn Donald Trump jetzt mit dem Iran Krieg anfängt, dann müssen alle anderen, auch Deutschland, direkt auch sofort den Iran angreifen und der Iran hat ganz viele Atombomben und außerdem, wenn die NATO angreift, dann greifen direkt auch China und Russland uns an und deswegen werden wir alle sterben.
Schwierig.
Das ist jetzt faktisch nicht ganz so korrekt, also sowohl das mit den Atombomben, als auch wie die NATO funktioniert, als auch, dass das bedeutet, dass
Aber sie weiß immerhin, dass die NATO existiert.
Sie weiß immerhin, dass die NATO. Das Ding ist, sie ist 18 und sie ist auch noch Schülerin, so wie ich das verstanden habe, aber sie hat dann sofort im ganzen Internet auf den Sack bekommen dafür. Und Leute haben sich natürlich über die deutsche Bildung lustig gemacht oder ach, guck mal, wie scheiße die Schule funktioniert und so weiter. Und klar kann man das irgendwie kritisieren, dass man sagt, okay, da sind halt auch super viele junge Menschen auf Twitter.
Ich glaube, das ist auch TikTok. Das größte Problem, dass die jungen Leute wahrscheinlich weinend zu ihren Eltern gelaufen sind.
Ja.
Aber das ist natürlich wieder der Punkt, sie wusste es nicht besser, sie hat definitiv nicht mit Absicht falsche Informationen gestreut.
Genau.
Und somit
sie hat gedacht, sie tut den Leuten einen Gefallen,
genau,
indem sie sie informiert mit dem Wissen, die sie hat. Und am Ende hat sie dafür richtig Ärger bekommen. Ich muss sagen, sie hat von all diesen Leuten, hat diese 18-jährige TikTokerin am besten reagiert. Sie hat nämlich einfach dann wirklich sich dafür entschuldigt, hat das gelöscht, hat gesagt, hey, tut mir leid, da sind noch so ein paar andere Sachen rausgekommen, wo sie sich irgendwie zum 11. September hat sie sich die Türme auf den Kopf gemalt mit Schminke und ein Flugzeug, was da reinfliegt, um es irgendwie zu erinnern. Also generell waren so ein paar TikToks dann, wo Leute gesagt haben, so, was ist da los? Aber sie hat mir da ehrlich gesagt auch leid getan. Ich denke so, ja klar, du hast eine Verantwortung. Auf jeden Fall. Du solltest auf jeden Fall alles doppelt und dreifach factchecken, bevor du irgendwas raushaust. Aber passiert halt mal, dass du es nicht tust. Also passiert uns ja auch hier in dem Podcast immer mal wieder, dass wir halt über irgendwas reden. Und dann ist es halt nicht ganz, ganz korrekt. Und im Zweifel werden wir dann darauf hingewiesen und oder merken es selber und entschuldigen uns dafür und korrigieren es. Und das ist die Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Aber ich glaube, dass halt immer direkt daraus ein Shitstorm entsteht, bildet die Leute nicht weiter, sondern sorgt eher dafür, dass dann entweder keiner mehr den Mund öffnet oder nur Leute den Mund öffnen, denen das völlig egal ist. Und das sind oft die Leute, die man vielleicht nicht
Ja, es so ist halt so. Ich kenne es selber auch, wenn ich mal zum Opfer eines Shitstorms wurde. Das ist einfach, man fühlt sich dann ja auch so, man hat ja, also gut, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt mit Miguel Pablo bist und du weißt, was du vielleicht auch falsch gemacht hast oder definitiv falsch gemacht hast. Aber wenn du was wie sie machst, wo du ja dachtest, du tust damit auch was Gutes, die Leute darüber zu informieren vielleicht, dann ist, glaube ich, der Punkt, dass sie sich wahrscheinlich erst krass missverstanden gefühlt hat. Und dann die Größe zu haben, sich zu entschuldigen, finde ich auch sehr gut. Weil mehr kann man nicht machen, als sich zu entschuldigen im Nachhinein.
Ja. Jetzt als allerletztes Thema wollten wir noch mal über ApeCom reden. Und du hast dir alle Videos angeguckt, hast du gesagt. Da hast du, glaube ich, sogar mehr Infos als ich.
Deswegen, da war ich im Gossip-Modus. Naja, es war halt so, es kam jetzt irgendwie schon mehrere Monate kein Video mehr. Und das ist meistens das Zeichen für entweder jemand hört auf, so wie es damals bei YTT war. Bei Gruppen ist es meistens auch das Zeichen dafür, es gab wahrscheinlich einen Streit. Das ist immer so. Also das ist wirklich zu 95% der Fällen, wenn dann auch gesagt wird, es gab keinen Streit, gab es trotzdem Streit. Das ist, glaube ich, ein ungeschriebenes Gesetz, wenn sich irgendwelche Konstellationen auflösen. Und da war es dann halt wirklich sehr auffällig, dass lange nichts kam. Und ich glaube, angefangen hat das ganze Thema dann, dass der André, der Anderson, wie sein Kanal halt heißt, einen Song veröffentlicht hat.
Diese Kanäle sind auch alle relativ neu, ne? Die sind auch alle relativ groß geworden, genau, in letzter Zeit, aber
vor allem der von Jan, der ist groß, ja. Dieser Oh My God oder wie der heißt.
Ja, Oh My, genau. Und also alle drei haben jetzt irgendwie eigene Kanäle, sind alle damit durchgestartet.
Genau, das war wahrscheinlich der eigentliche Ursprung, war, dass die anderen Kanäle jetzt auch erfolgreich langsam wurden, dass man so langsam verstanden hat, auch als Zuschauer, okay, da hat anscheinend eine Trennung stattgefunden. Mhm. Dann kam, glaube ich, der Song, wo irgendwie eine Zeile vorkam, 9 Jahre Fake Friends oder irgendwas mit Fake Friends war es definitiv. Und dann haben sich Jan und Jeng, die anderen beiden des Trios, haben sich dann mit Statements gemeldet und geweint auch jeweils in ihren Statements. Also es flossen Tränen und haben dann zum ersten Mal über die Trennung gesprochen. Aber es war, wie es auf YouTube halt immer ist, man sagt im Titel mein Statement und im Video, das Video fängt folgendermaßen an, ich will es aber nicht zu viel sagen. Also es ist eigentlich kein richtiges Statement. Es ist nur eine Zusammenfassung, eine sehr oberflächliche Zusammenfassung. Man selber von außen weiß natürlich nicht, was da passiert ist.
Ja, im Gegenteil, sie sagen sogar innerhalb des Videos, dass, weil irgendwie Anwälte involviert sind oder sowas, können sie nicht alles sagen. Also es hört sich alles sehr dramatisch an.
Ich glaube auch, dass da ziemlich was abgeht. Weil der André hat jetzt noch mal ein Video gemacht und hat die beiden anderen so ein bisschen angeprangert dafür, dass sie geweint haben. Weil er hat, Zitat gesagt, ich weine jetzt hier vor der Kamera nicht für Klicks. Okay. Also, weil er das anscheinend, er meinte, privat würde da keiner weinen und ihn keiner gut behandeln. Und da er ja auch alleine ausgezogen ist, ist es ja definitiv die Situation, das kann man auf jeden Fall sagen, es gibt ein Problem zwischen, also eine Fraktion ist quasi André und die anderen beiden, die bilden die andere und da gibt es halt wahrscheinlich dann diesen Clinch. Also
und die anderen beiden scheinen auch immer noch befreundet zu sein.
Die wohnen auch noch zusammen.
Und, also genau. Es ist eher mehr so, dass André derjenige ist, der rausgegangen oder rausgeflogen ist.
Ja, also ich glaube auch, was ich viel gehört habe damals und auch selbst habe ich die Jungs, glaube ich, 1-2 Mal nur getroffen. Ich glaube auch, den Jeng habe ich noch nie getroffen. Ich glaube, ich habe, wenn schon immer, den André getroffen und den Jan. Und die beiden sind wirklich, damals ist mir das schon aufgefallen, sehr unterschiedliche Menschen. Ja. Also das war damals wirklich schon, auch in oberflächlichen Gesprächen habe ich das relativ schnell erkannt. Und das macht auch irgendwie Sinn, dass es jetzt zu dieser Trennung kam.
Ja,
also es ist wirklich, wirklich krass, weil das ist ja jetzt quasi nach YTT so ein bisschen das zweite große Trio gewesen. Und es nimmt jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ein ähnliches Ende nimmt. YTT hat sich öffentlich ja noch zusammengerissen, immerhin. Aber ich vermute mal, dass es da auch nicht alles, alles schön war am Ende.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass die haben ja jetzt auch neulich noch wieder zusammen Videos gemacht und so. Und so wie ich das verstanden habe, sind die eigentlich alle im Guten auseinandergegangen.
Okay, das ist ja gut. Weil oft ist es ja nicht so.
Ja, also es ist spannend. Das heißt, wir haben wirklich die Lochis haben aufgehört letztes Jahr. Ich habe jetzt gerade das YouTube Rewind gemacht, habe mir das alles nochmal angeguckt.
Machen die eigentlich noch einzeln trotzdem weiter
Musik? Sie wollen, glaube ich, aber bisher ist da, glaube ich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, noch nicht was passiert. Aber die Lochis haben aufgehört, ApeCom ist auseinandergebrochen und Julian Bam hat aufgehört. Und damit sind halt irgendwie so 3 der OG-YouTube-Kanäle.
Ja.
So, ne? Also ich meine, wenn du wirklich so an die Mediakraft-Zeiten zurückdenkst, dann hattest du ApeCom, die Lochis und YTT, das waren so die großen Gruppen, Außenseiter davor dann noch und Julian Bam jetzt so der Star, der dann quasi danach groß geworden ist.
Ja, du hast halt auch mittlerweile aber auch 9 Jahre, die seitdem vergangen sind und Menschen entwickeln sich weiter oder anders oder voneinander weg. Gerade in Dreiergruppen hat man das sehr oft, dass es da mal zu 2-gegen-1 Situationen kommt. Und ja, da hast du entweder ein Team, dass du quasi von Anfang an schon so daran gehst, dass du eine Redaktion hast, dass du dich nur noch zum Drehen triffst und das professionell abdrehst. Das ist vielleicht so das Rocket Beans Prinzip so ein bisschen. Mhm. Da hast du halt
obwohl auch da der Budi, so wie ich das mitbekommen habe, ist da auch gerade raus und macht eine Pause.
Okay, aber also auch im Negativen quasi.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, vielleicht ob das jetzt, da hat er glaube ich gar nichts zu gesagt, ob das jetzt Burnout auch ist oder.
Ja, aber das ist ja was anderes als ein Streit. Und ich glaube, ja,
keine Ahnung, irgendwie ist er da auch raus.
Wenn wir haben uns jetzt hier getroffen, um einen Podcast aufzunehmen, und dann geht jeder wieder nach Hause sozusagen. Ja. Ich glaube, dass wenn du zusammen wohnst, ich habe auch mit einem YouTuber zusammen gewohnt, mit Viscabasa, und damals sind auch öfter mal die Fetzen geflogen sozusagen, da gab es auch mal Streit.
Bei jeder WG
genau, eigentlich auch. Ja. Genau, und da halt aber dann alle in der Öffentlichkeit stehen und mal angenommen, dann ist da noch eine Freundin hinzugekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Andrea hat jetzt eine Freundin, die ja auch irgendwie nicht zeigt. Und wenn die Freundin dann...
Er zeigt sie, aber er zeigt immer nur ihren Ausschnitt oder ihren Hintern.
Ich wollte es nicht sagen, genau. genau, und dann hast du halt die Situation da irgendwie... dass die auch noch ein bisschen sagt, komm, was die sagen, ist aber nicht so cool oder so. Ich kann es mir nur so vorstellen, also so wie sie auch spricht, ist es meine Theorie, dann kann sich sowas mal ganz schnell aufsplitten. Und dann hast du auch mal die rechtlichen Dinge. Ich meine, der Umsatz, den die letzten Jahre in der Firma gemacht haben, wird nicht gerade wenig gewesen sein.
War es denn überhaupt eine Firma? Also da gab es eine Apecrime GmbH, aber wenn das dann nochmal nicht so richtig... Also
wie willst du das mit drei Personen sonst machen? Sonst müsste immer einer das Geld bekommen und die zwei müssten eine Rechnung stellen.
Über das Management oder so, keine Ahnung. Aber das macht es natürlich auch immer komplexer. Also auch da muss man sich natürlich
Ich glaube schon, dass es da eine Firma gab. Ich glaube, bei drei Personen macht es schon Sinn.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Ende der heutigen Jahresanfangsfolge.
Wie lange ging das jetzt?
Wir sind jetzt bei 1:20, haben gut, glaube ich, alle Themen abgearbeitet, die passiert sind, seitdem wir aufgehört haben. Danke nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, auch einfach so gesagt hast, so hey, ich habe Bock, ich komme gerne vorbei. Danke an euch, dass ihr euch das angehört habt. Gebt uns mal Feedback, ob das für euch ein adäquater Pausenfüller ist. Könnt gerne auf Reddit mal schreiben. Genau, die Überlegung ist, wie gesagt, wenn euch das gefällt, das zur Überbrückung so weiterzumachen, dass ihr trotzdem am Puls der Zeit seid, dann gucke ich mal, dass Marcel vielleicht nochmal dabei ist, aber dass wir vielleicht auch mal andere Gäste aus der Podcast-Landschaft einladen. Wie gesagt, Einladung an Julian Bam ist hiermit raus. Und auch andere YouTuber, die das ja hier hören. Also ihr seid gerne eingeladen, dass wir uns...
Alle, kommen einfach alle vorbei.
Alle auf einmal.
40 Leute hier im Raum.
Battle Ape Crime live, alle drei dürfen sich hier live vom Mikro gegenseitig beleidigen. Deswegen, genau, also sag mal, wie ihr es findet. Liebe geht raus an David. Und ja, wir hoffen, dass es ihm besser geht. Und wie gesagt, no pressure, kann sein, dass das noch ein bisschen dauert. Vielleicht überbrücken wir es so, vielleicht pausieren wir weiter. Guckt einfach mal, wie ihr es findet. Und genau, und dann so oder so gucken wir, wie es dann mit dem Podcast weitergeht.
Darf ich da beim Thema Podcast nochmal schnell einhaken? Mhm. Weil es gibt einen Podcast, der hat nicht Pause gemacht, nicht zwischen Weihnachten, was? Neujahr. Und das ist ja auch eine unglaubliche Leistung eigentlich schon. Spaß. Also Leute, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Und wer Bock hat, auch noch einen Podcast vielleicht zu hören, der Lucky Loser Podcast. Das ist meiner mit meinem Kollegen Gabs. Und da machen wir wöchentlich auch unseren Shit sozusagen. Mal lustig, mal nicht so lustig, je nachdem. Ja,
hört mal rein.
Und da würde ich mich freuen, genau. Ja, und danke, dass ich hier dabei sein durfte. Und ich wollte David Hein hier nicht ersetzen, weil in diese großen Fußstapfen kann auch ich
da
nicht treten.
Da kann keiner reintreten, weil die sind wirklich sehr groß. David ist 2 Meter groß. Denkt dran, cyberport.de/lästerschwester mit AE und bookbeat.de/lästerschwester mit AE, falls ihr darauf Bock habt. Und wir hören uns, demnächst mal wieder, muss ich ja jetzt sagen. Aber vielleicht auch schon nächste Woche mit einem anderen Gast oder so. Mal gucken. Ich bin gespannt auf euer Feedback auf Reddit. Bis dann.
Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.